Wir sprechen im Game Talk heute über das neue Assassin's Creed und gehen der Frage nach, ist der neue Ansatz der richtige Weg für die Reihe oder ist sie doch nichts anderes als eine Mirage? Viel Spaß hier im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der fantastische, der einzigartige Andreas Links. Hallo.
Grüße ins Studio. Hallo.
Finde ich sehr gut. Und tatsächlich, er ist da. Michael Krogmann.
Hallo.
6 Monate lang schreibe ich ihm Nachrichten und ich bin für ihn viel Luft. Und jetzt ist er auf einmal da.
Hallo.
Geht mit Evil Jared auf einmal auf Tour und plötzlich ist der Game Talk nichts anderes als eine beiläufige Sendung, oder was?
Nein, der Game Talk hält den Gaming Channel am Leben, das weiß ich. Und deswegen bin ich auch gerne hier, Ilias. Vielen Dank für die Einladung. Nein, du machst immer gut. Ich wollte dich auch nicht enttäuschen und hängen lassen, aber...
Hast du aber gemacht?
Ey, es gibt so viele Termine in diesem Konstrukt von Rocket Beans TV, dass ich das nicht alles so wahrnehmen konnte. Es tut mir sehr leid, aber trotzdem freue ich mich heute mit diesem Bomben-Thema zurückzukommen. Außerdem Andreas Links im Game Talk und ich, das gab's auch noch nie.
Nee,
zu zweit hier und das hast du dir die Elite mal herbestellt, ja? Ist das wahr?
Ich habe wirklich richtig große Lust auf diese Sendung. Also nicht nur wegen den Themen, sondern einfach, weil ich weiß, dass ihr beide einfach verschiedene Perspektiven mitbringt, die Leute da draußen auch sehen wollen.
Ja.
Nicht nur von oben herab, nein, sondern auch unten auf Augenhöhe
ja,
mit den Leuten.
Genau.
Und wer ist weniger auf Augenhöhe als Gregor und ich?
So, das ja, stimmt. Weil 60 Euro sind immer noch 60 Euro für ein Spiel.
Das
muss man immer wieder sagen, das vergisst du ja immer.
Ihr sprecht auch viel zu selten, wie privilegiert ihr seid.
So ist es.
Wie geht's euch, ihr Lieben?
Jetzt gut. Also ich finde es gut, mal mit Kogi in so einer Sendung zu sitzen. Ich finde, du bist immer ein bisschen anders im Game Talk als in anderen Formaten und finde das immer sehr positiv. Ich höre ja den Podcast von Game Talk sehr gerne. Und weiß ich das immer zu schätzen, hast du eine sehr ruhige, unaufgeregte, das war so deine ARD-Mediathek-Persona, die du hier reinbringst, finde ich sehr gut.
Das hat mich weit gebracht mit meiner unterdrückten Art. Sehr schön.
Lass uns gerne mal ein bisschen darüber sprechen. Wir haben vor 1-2 Wochen, glaube ich, über das neue, über die neue Expansion gesprochen, über Phantom Liberty und ich hab's mitgebracht und ich war voll des Lobes. Es hat mir richtig, richtig großen Spaß gemacht. Du hast es auch gespielt, das wird auch unter anderem Thema sein. Und im Zuge dessen kam in der ARD-Mediathek, wenn ich mich nicht irre, eine Dokumentation über Cyberpunk, Phantom Liberty und du warst Teil dieser Dokumentation. Willst du uns mal kurz erzählen, worum es da ging und was du da gemacht hast?
Ja, also im Prinzip ist es eine Dokumentation über den Release von Cyberpunk 2077 und das einhergehende Fiasko. Also sie haben quasi rückwirkend, also das Fernsehteam von der ARD und vom Hessischen Rundfunk, die haben halt rückwirkend beleuchtet und verschiedene Quellen befragt, was ist eigentlich passiert, als Cyberpunk veröffentlicht wurde, gab's da für Probleme, also wirklich von bis. Sie haben mit der Chefetage gesprochen, sie haben mit Entwicklern gesprochen, sie haben mit Streamerinnen und Streamern gesprochen, davon war ich einer, und die haben einfach sich ein komplettes Stimmungsbild eingeholt und daraus eine Dokumentation geschnürt. Ich glaube, sie ist 70 Minuten lang, ziemlich genau. Und es ist ziemlich emotional, finde ich, wenn man sieht, dass dort ich weiß gerade, wie heißt er nochmal? Martin ist es der Entwickler, der einfach sein Tagebuch dort mitbringt und einfach Seite für Seite mit kleinsten
Zeilen
wirklich aufschreibt, was noch zu tun ist, und dann streicht er alles durch, aber so richtig heftig durchgestrichen, als würde er damit nichts mehr zu tun haben wollen.
Ja.
Und diese Einblicke sind einfach total geil und dementsprechend absolute Guckempfehlung meinerseits, dass ich dabei bin, hat mich sehr gefreut.
Stört mich, würde ich sagen.
Aber stört nicht, genau. So sehe ich es nämlich auch, weil ich habe es mir selber auch angeguckt und ich selber habe das größte Problem mit mir selber von allen Leuten, die mich gucken wollen, weil, ihr kennt das ja, ne, wenn man sich selber sieht, passt es rein oder nicht, aber ich fand es auch ganz schön und ich mag diesen Einblick, den diese Dokumentation vermittelt und letzten Endes ist die Reise vom Release bis jetzt zum, Release des Cyberpunk Normalspiel, Hauptspiel, bis jetzt zum DLC. So, das ist diese Reise. Und da ist eben viel passiert und sie haben es versucht ein bisschen aufzuholen, was da eben passiert ist. Und schaut es euch an. Ich möchte nicht so viel spoilern, wobei man kann sich's auch denken. Auf jeden Fall ist es schön, diesen Einblick mal von der Industrie zu bekommen und eben auch von Leuten, die es gezockt haben. Das ist irgendwie ganz cool. Ja, und das gibt's jetzt in der Mediathek, genau.
Andreas, du hast es noch gar nicht gespielt, ne? Hast aber die Doku gesehen.
Hab die Doku gesehen, so mache ich das meist verschwind. Guck erst die Doku, dann spiele ich rein.
Wenn die keine Doku haben, zock ich sie.
Sorry, dann kann es ja wohl nicht relevant sein. Ja. Nee, genau. Ich habe bei dir natürlich ein bisschen reingeschaut. Ich habe es zum Launch mit Gunnar gespielt, also wirklich an Tag 1.
Das wusste ich gar nicht.
Auf der PS5 schon.
Ja, immerhin, ja.
Das ging sogar noch rein technisch, also aber da war es natürlich gameplay-technisch gar nicht auf dem Niveau, wo es jetzt ist. Und ich habe richtig Lust drauf. Also das jetzt auch als komplett Erlebnis zu haben mit dem Hauptspiel noch dazu, weil sich auch so ein paar Sachen ändern durch den DLC, die dann Auswirkungen haben. Und hab da richtig Lust drauf, ja. Aber ist natürlich auch wieder 90, 100 Stunden oder so, die ich dann erstmal.
Aber lohnt sich. Also wirklich, jetzt kriegst du die beste Spielerfahrung davon. Also möchte ich auch mal sagen. Weil ich war natürlich wirklich, ja, ich war sehr ehrlich in dieser Dokumentation, weil ich mich auch auf diesen Release bezogen habe. Und der Release war halt so, wie ich ihn dargestellt habe. Das wollte ich jetzt auch nicht nachträglich verschönern oder verkünsteln oder wie auch immer, sondern es war einfach für mich nicht cool. Also ich fand es einfach blöd. Aber das Spiel an sich, wie es dann jetzt sich über die Zeit entwickelt hat, ich glaube Patch 1.6 war es schon, oder war es 1.6 war es, glaube ich, ne? Da war schon ein super gutes Spiel. Also, weil ich kriege auch Nachrichten tatsächlich, weil Gamer sind ja oft sehr emotional. Ihr werdet es wissen, dass jemand sagt, ey, dieses Spiel, das war schon richtig gut. Warum sagst du denn, das lief so blöd? Also sage ich, ja, ich beziehe mich auf den Release. Der war halt nicht geil. Aber natürlich haben sie da dran gearbeitet. Das muss man natürlich auch hoch anrechnen, dass sie diese Marke nicht verbrennen lassen haben, sondern dass sie einfach gesagt haben, nee, wir wollen unsere Versprechen möglichst einhalten und daran noch, ein paar Patches rausballern. Mhm. Und dementsprechend ist das Spiel schon mit Patch 1.6 richtig gut gewesen. Und jetzt mit diesem DLC und auch mit Update 2.0 fand ich es wirklich sehr rund, muss ich schon sagen. Ist immer noch nicht alles drin, wie versprochen. Multiplayer gibt's immer noch nicht. Aber trotzdem, es macht einfach Laune. Und für mich persönlich ist es geil, dass du jetzt deine Rüstungswerte nicht mehr über Kleidung definierst, sondern nur zum Teil, sondern über Modifikationen. Das finde ich richtig stimmig und das gefällt mir richtig gut. Ja.
Ich würde sagen, lasst uns tatsächlich gerne mal direkt in das Spiel reingehen. Bevor wir das machen, ganz kurz hier nochmal auf den Laptop, damit ihr wisst, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Und zwar nennt sich das alles Inside the Game Cyberpunk 2077. Mhm. Gibt es in der ARD Mediathek und könnt ihr genau hier auf diesem blauen Button abspielen. Das soll's zur Dokumentation gewesen sein. Kroge, willst du noch eine letzte Sache hinzufügen?
Miles ist der beste Mensch. Ich liebe den Typen.
Er ist der Lead-Level-Designer, wenn ich mich nicht irre.
Was ich gerade gesehen habe. Also du hast mich gerade gefragt, was ich noch sagen will.
Eigentlich weil du die Hand gehoben hast.
Ach, eigentlich habe ich nur einen Daumen gezeigt.
Ach so.
Also von wegen, guckt's euch an. Aber ich habe mir einfach noch was aus den Fingern gesogen, wie ich das dann so mache, wenn du mich so spontan fragst. Und deswegen, Liebe geht raus an die Menschen, zum Beispiel Miles, ja.
Wo sie ein bisschen Schwächen hat, finde ich, ist in dem Moment, wo er sagt, naja, das war so ein bisschen ich nehme das auf meine Kappe, weil ich zu wenig aufs Technische geguckt habe und zu mehr auf die Stories. Aber dann denke ich so, ja, klar, am Ende gibt's eine Person, aber bei sowas ist es nicht nur ein menschliches Versagen. Das fand ich ein bisschen sehr kurz abgehandelt.
Ja, das stimmt.
Und dann ging's weiter im, okay, wie arbeiten wir das auf? Aber da dachte ich so ein bisschen,
Es ist auf jeden Fall relativ ehrlich. Also ich weiß ja nicht, genauso du auch nicht, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht, aber man hat den Eindruck, so dicht hinter diesem Vorhang der Spieleentwicklung, der Games-Industrie, guckt man selten. So. Und
ja,
das finde ich total cool. So.
Genau, ich finde diese Diskussion tatsächlich dahinter ganz interessant, jetzt vor allem mit dem mit der Expansion, die rausgekommen ist, und mit den Lobhudeleien, wo wir natürlich auch Teil von waren, wo es hieß, okay, wir finden es cool, dass sie das halt tatsächlich gemacht haben, und ich bin der Meinung, okay, natürlich ist das toll, dass sie das Invest eingegangen sind. Aber da frage ich mich auch, okay, haben sie überhaupt eine andere Wahl? Weil das Image von CD Projekt ist ja immer sehr, sehr community-nah gewesen und total. Es basiert im Grunde auf Vertrauen. Und dieses Vertrauen wurde so unfassbar, so unheimlich nachhaltig geschädigt mit dem Release, dass sie im Grunde, ja, was haben sie jetzt, kürzlich haben sie Zahlen genannt, die Entwicklung von Phantom Liberty hat über 60 Millionen Dollar gekostet, dass sie so viel Kohle halt in die Hand genommen haben, um Schadensbegrenzung irgendwie zu betreiben und halt ihr Image wieder aufzupolieren, um natürlich die zukünftigen Releases, die sie haben mit Witcher und den neuen Cyberpunks und so weiter, dass sie da wieder auf die Leute zählen können. Natürlich toll insgesamt, Aber ganz wichtig auch immer so im Hinterkopf zu wissen, okay, warum wird das konkret gemacht und was ist so die konkrete Strategie hinter so einem aktiennotierten Unternehmen? Klar.
Ja, also ich meine, da wurde ja auch in der Doku entsprechend das Marketing vorab gelobt, dass halt alle ihre gelben Jacken und so weiter hatten. Mhm. Aber das ist natürlich der nächste PR-Marketing-Coup.
Absolut.
Ne? Also diese Doku so zu fabrizieren und so auf die Straße zu bringen, ist natürlich PR-technisch nicht Gold, aber es ist aus der Not auf jeden Fall eine Tugend machen. Und hilft natürlich auch, das alles zu vermenschen und die Leute dahinter zu zeigen. Zu zeigen, hey, wir strugglen auch und nehmt uns wieder in unsere Arme. Da würde mich mal so ein bisschen an euch die Frage interessieren, die Antwort viel mehr als die Frage. Bleibt da nicht so ein Geschmäckle bei solchen Spielen? Wir hatten es bei No Man's Sky, das vertrittst du auch immer zurecht hier, dass das so auch diese Redemption, diese Wiedergutmachung geschafft hat und irgendwie inzwischen auch so ein gutes Spiel ist. Und ich habe immer noch so eine Hemmung daran zu gehen, weil dieses Grundvertrauen so erschüttert wurde. Auch bei No Man's Sky. Wie ist das für euch? Spielt man das dann völlig unbelastet und sagt, naja, jetzt ist es ja 3 Jahre später ein gutes Spiel? Oder bleibt da irgendwie mehr hängen, auch mit Blick auf die zukünftigen Witcher-Projekte?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das Spiel ja erst weggelegt zum Release, weil mir hat es einfach nicht gefallen. Und als ich dann, weiß ich nicht, ein Jahr später, ich glaube, es war auf jeden Fall ein Jahr später, wieder angefangen habe, da hat es mich einfach gepackt. Mich hat es wirklich gut unterhalten und ich liebe einfach die Story von dem Spiel. Die Charaktere sind einfach extrem gut geschrieben und ich glaube, dann kam das bei mir so peu à peu von alleine, dass ich dann gar nicht mehr dieses Gefühl hatte, okay, ich wurde jetzt verarscht, sondern das Spiel ist wirklich gut. So, aber dafür musst du erstmal über diesen, über diese eigene Trotzphase hinauskommen. So, und was das jetzt für die zukünftigen Release bedeutet, kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber jetzt bei diesem Titel möchte ich schon so ehrlich sein und sagen, das ist eines der besten Rollenspiele, ganz sicher. So, und das haben sie geschafft. Aber ob das Vertrauen. Ja, ich glaube, ich bin grundsätzlich misstrauisch, ja. Glaube ich schon. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht, wird jetzt nicht wieder blind irgendwelchen Marketingversprechungen folgen, aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf CD Projekt, sondern ist grundsätzlich so. So, und das ist leider diese Games-Branche auch irgendwie. Ja.
Für mich ist, glaube ich, immer Kontext relativ wichtig. Bei No Man's Sky war das ganz witzig zu beobachten, als damals so diese ganze Hype-Train so langsam aber richtig begonnen hat. Ich erinnere mich, als sie relativ wenig vom Spiel damals gezeigt haben und da auf der Gamescom 2015 oder so das erste Mal was gezeigt haben und ich war halt Teil der Presse, die das erste Mal Gameplay-Material sehen konnte. Geil. Und die da so, okay, alles klar, man kann einfach direkt hoch in den Weltraum ohne Ladezeiten, ohne nichts. Und dann hast du angefangen mit den Interviews zu führen und der große Unterschied zwischen jetzt CD Projekt und einem Hello Games, das Studio von No Man's Sky, ist, dass das eine super kleine Indie-Klitsche damals war. Also das waren für ihr Verhältnis eigentlich relativ groß, 30, 40 Leute. Und du hast denen richtig angemerkt, also die haben halt überhaupt keine Erfahrung, mit der Presse zu sprechen. Die haben einfach alles erzählt, was sie vorhaben und worauf sie Bock haben, was sie am liebsten in dem Spiel sehen würden. Und das wurde nach und nach zu Versprechen umgemünzt und interpretiert. Die umgemünzt, die haben auch ganz bewusst erzählt, was sie da drin haben wollen und was sie da drin haben sehen möchten und was da drin sein wird, was sie zum Release halt überhaupt nicht abliefern konnten. Und so haben sie halt den übelsten Shitstorm aller Zeiten kassiert. Es ist wirklich schon fast ein bisschen zu krass gewesen mit Morddrohungen und so weiter, wie es halt so ist, leider. Und hier ohne irgendwelche zusätzlichen Expansions, ohne DLC, ohne nichts, sondern mit kostenlosen Updates immer wieder nachzuliefern, über Jahre hinweg und jetzt zu overperformen mit komplett neuen Mechaniken mit drin und immer noch mit neuen Expeditionen und so weiter. Ich spiele aktuell, nach 5 Jahren spiele ich es immer noch.
Okay.
Ich habe jetzt zuletzt die letzte Expedition gespielt. Komplett kostenlos, du kannst das einfach spielen und hast eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Zeit. Und hier war das halt ein bisschen anders. Das ist ein riesengroßer AAA-Entwickler mit super viel Budget. Und hier hat man so ein bisschen, das habe ich aus der Doku zumindest so rausinterpretiert, man hat so ein bisschen auf diese AAA-Magic gehofft. Okay, alle gehen jetzt aufs Zahnfleisch und am Ende wird's halt irgendwie gut gehen. Das haben wir halt öfter in dieser Industrie halt erlebt. Dragon Age war ein ganz großes Beispiel, wo es am Ende hieß, okay, wir sind komplett am Arsch. Das Entwicklung war katastrophal, aber am Ende haben wir gerade die Kurve gekriegt. Mhm. Und in den letzten Jahren hast du halt immer mehr Beispiele gesehen, wo diese Kurve halt eben nicht mehr geschafft wurde. Und Cyberpunk war mit eines der größten Beispiele. Und was sind die Gründe dafür? In der Doku hat er sich sehr, sehr bedeckt gehalten. Ja, Geld hat da keine großartige Rolle gespielt. Naja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das tatsächlich zutrifft oder nicht, weil die Devs wissen so gut wie kein anderer auf dieser Welt, wie das, wie der Zustand dieses Spiels ist, bevor es veröffentlicht wird. Ja, es ist sehr, sehr krude, sehr, sehr schwammig. Aber am Ende muss man tatsächlich aus genau diesen Releases lernen und zusehen, dass man auch ein besseres Verständnis dafür hat, okay, wie werden diese Spiele letztlich entwickelt? Was sind das für Spiele? Wie groß sind die Spiele? Und wenn du halt GTA Konkurrenz machen willst, und let's face it, das wollten sie mit Cyberpunk, dann musst du halt entsprechend reinbuttern. Letztens habe ich einen Artikel gelesen, jetzt wurden wieder Leute von CD Projekt gekündigt. Und da kam im Zuge dessen auch noch mal raus, als für 2020 der Release angekündigt wurde, dass einige Devs meinten, okay, das ist ein Gag. So, also niemals kommt dieses Spiel 2020 raus. Also frühestens 2022. Und so merkst du immer wieder mit kleinen Informationstropfen, wie es dann letztlich intern funktioniert und wie da die Kommunikationswege sind und wie solche Katastrophen dann am Ende zustande kommen.
Ja, gut. Also schön gesagt, auf jeden Fall kann man fast wenig hinzufügen. Ich glaube nur, dass Geld immer ein Faktor ist, natürlich. Das, was du auch gerade so ein bisschen augenzwinkernd auch noch erzählt hast. Aber was soll es sonst sein, wenn es Geld nicht ist? Das frage ich mich, weißt du? Wenn du nicht Aktionäre hast oder eine Geschäftsführung, die sagt, naja, das Weihnachtsgeschäft jetzt oder im nächsten Jahr, warum nicht jetzt? So, also denke ich mir, ich weiß es nicht, aber so würde ich denken. Und dass man Produktion fährt, also das kannst du auf alle Bereiche übertragen, wo man mal mit heißer Nadel irgendwas macht, das kennen wir hier in-house auch. So, meistens klappt's dann. Vielleicht haben die es auch so gedacht, verstehe ich schon den Punkt, aber trotzdem fand ich es halt schade für viele Leute, die das Spiel auf der PS4 gezockt haben. Das tat mir wirklich leid. Ich habe jetzt immer noch Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, also es ist auch ein bisschen komisch, da jetzt so lange nachzuhaken oder dem nachzutrauern. Aber es gibt jetzt so Leute, die sagen, ey, ich hab's auf der PS4 zocken wollen. Ich bin wirklich immer noch angepisst und find's halt schade. Und vielleicht hätte man damals einfach sagen müssen, ey, wir nehmen die alten Konsolen nicht mit, so fertig. Und dann ist das Problem vielleicht auch ein bisschen kleiner. Kann ja auch sein. Aber das wäre für mich ein kleinerer Schritt gewesen, um es zu begrenzen. Das haben sie nicht gemacht. Und vielleicht lernt man dann daraus so. Das kann auch sein. Naja.
Inside the Game, Cyberpunk 2077, wie gesagt, falls ihr euch die Doku anschauen wollt, die gibt es in der ARD Mediathek. Und jetzt machen wir direkt mal den Schlenk zu dem eigentlichen Spiel. Kogi, du hast es mitgebracht. Ja. Du meinst, dass du Phantom Liberty gespielt hast. Yes. Lass uns tatsächlich auch gerne mal kurz darüber sprechen. Ich habe, wie gesagt, vor ein, zwei Wochen mal zumindest angerissen. Ich habe die ersten paar Spielstunden gespielt und meinen Eindruck mitgebracht. Ich gehe mal davon aus, dass du ein bisschen länger spielen konntest jetzt seit
Release. Also ich habe ungefähr, ich habe es noch nicht durch, aber ich habe jetzt, weiß nicht, 15 Stunden oder sowas in dem DLC verbracht und habe mich maßgeblich aber jetzt auf die Storyline fokussiert. Aber du siehst jetzt ja gerade schon in dem Bildmaterial, was da abgeht. Du bist in Dogtown, das ist ein neuer Bezirk, der meiner Meinung nach so ein bisschen an Las Vegas angelehnt ist. Da hast du halt viel interessante Bauwerke. Du hast so eine Pyramide, die sieht einfach genauso aus wie dieses Hotel in Las Vegas, dieses Luxor. Und du hast die Mission, dass du die Präsidentin, die abgestürzt ist von, wie heißt sie nochmal, von New USA sozusagen, dass du die retten sollst, weil sie eben abgestürzt ist mit ihrem Gefährt. Und ja, das ist sozusagen der Start. Dann hast du auch noch eine Netrunnerin, die nennt sich Songbird und sie nimmt Kontakt mit dir auf und sagt, ey, ja, komm mal hier vorbei, das ist die Präsidentin, ganz salopp gesagt. Und dann bist du halt in diesem Krimi auch schon drin, in diesem Thriller. Und was ich halt sehr, sehr schön finde, dass sie das Spiel umgekrempelt haben. Also das komplette Main-Game haben sie umgekrempelt mit dem Patch 2.0. Was ich eben schon sagte, was mir am besten gefällt, ist, dass du jetzt dein Skilltree neu gestalten musst sogar und dass du jetzt deine Rüstungswerte mit Mods, mit Cyberware veränderst. Und das finde ich irgendwie stimmig, weil ich mir denke, naja klar, wenn ich mein Nervensystem austausche, wie auch immer, Science Fiction, so und es hab gestellte Haut, klar habe ich einen besseren Rüstungswert als durch eine Sonnenbrille, so, weißt du, das fand ich schon immer ein bisschen komisch, aber so das, dafür haben sie sich halt entschieden zum Release und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mir gefällt, dass das Polizeisystem viel besser greift als zum Start, zum Anfang. Des Weiteren kannst du jetzt auch während der Fahrt eine Schusswaffen benutzen, also auf dem Motorrad oder auch im normalen Fahrzeug. Das ist sehr, sehr schön. Naja, und die Story ist einfach bis jetzt sehr, sehr actionlastig, sehr, sehr dicht. Du hast kaum Ruhezeiten zum Verschnaufen und das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Also es ist ein bisschen schlauchig, ne, muss man schon sagen, weil du wirst schon so gut an die Hand genommen. Mir fällt schwer, jetzt während der Story des DLCs das zu verlassen und auf eigene Faust die Welt zu erkunden, weil das lässt es gerade irgendwie nicht so zu. Du könntest zwar die Story verlassen und irgendwie was anderes machen, aber ich finde, es ist so eng und dicht getaktet, dass du gar keinen Bock hast, was anderes zu machen. Also mit anderen Worten, das ist ja eigentlich auch was Positives, weil du hast einfach, du verläufst dich nicht, was ich ja eigentlich ganz gut finde, weil in Rollenspielen, wo du einfach nicht weißt, was du tun musst, finde ich auch wiederum nicht so gut. Aber es ist schon, es ballert einfach komplett durch. Und ja, das ist so mein Eindruck bislang. Soundtechnisch ist es überragend, das muss ich wirklich sagen. Also grafisch ist es geil, aber ich habe keine High-End-Grafikkarte. Ich habe irgendwie keine 40er-Reihe, um das wirklich komplett ausschöpfen zu können. Aber soundtechnisch, da achte ich ja auch immer komplett drauf, wie ihr wisst. Und mit Kopfhörern und auf Anschlag finde ich es richtig geil. Mhm. Also die Waffensounds. Das man wirklich richtig. Also Schleichen ist geil, aber wenn du in einem Schusswechsel bist, ich liebe das. Mhm. Also wirklich dieses der Beat, der dann so pumpt und die Waffensounds, ich find's richtig stark. Das nimmt mich richtig mit. Also wirklich insgesamt ein wirklich, ich möchte so sagen, für mich persönlich ein Top-Spiel. Ja.
Ich habe es jetzt auch ein bisschen länger spielen können und ich bin krass beeindruckt.
Ja.
Ich bin wirklich gerade was so die ganzen Story-Segmente angeht. Und mit Story-Segmente meine ich gar nicht so die Hauptgeschichte. Mhm. Sondern du hast halt, sie nennen es im Spiel Gigs, so kleine Nebenaufgaben.
Alter, super.
Und in jedem anderen Spiel sind solche Nebenaufgaben, ey, geh mal hin, hol mir mal diese Feder, tränk sie im Blut und bring sie mir mal wieder mit. Und hier hast du halt, also jede kleine Nebenaufgabe ist halt wirklich in sich geschlossen, mit einer interessanten Geschichte, mit einer interessanten Figur, mit einem Level-Design, dass du halt entweder kannst du halt reingehen und ballern, wie du möchtest, oder du kannst sneaken, du kannst da als Netrunner rein und alles hacken, was du willst und irgendwie an dein Ziel kommen. Das finde ich schon wirklich unheimlich gut und macht wirklich sehr, sehr große Lust, das weiter zu erkunden und sich für diese Welt zu interessieren, sich da fallen zu lassen. Ich lese mir mittlerweile selbst wirklich das letzte Log und so durch. Also alle Textsachen, die ich mitbekomme, lese ich mir durch, weil die mir halt mehr Kontext zu dieser Spielwelt geben. Und das ist auch einer der größten Pluspunkte dieses Spiels. Es hat wirklich eine fantastisch interessante Spielwelt. So die ganze Politik dahinter, wie letztlich so die Vereinigten Staaten, wie sie sich halt wirklich im tiefsten Inneren komplett losgelöst haben und sich gegeneinander angefeindet haben und so zwei Splitterparteien irgendwie gegründet haben und die sind dann plötzlich autark und die anderen sind dann irgendwie noch vereint und dann kommt plötzlich die Präsidentin, die aus dem Orbit runtergeschossen wird. Und plötzlich musst du mit der Präsidentin irgendwie klarkommen. Und dann stehst du direkt vor der Entscheidung, okay, willst du wirst als Agent akquiriert. Das sind direkt die ersten Spielminuten des neuen DLCs. Und dann kannst du direkt die Entscheidung treffen, okay, willst du den Eid leisten und wirklich Teil davon sein? Oder willst du den Eid eben nicht leisten? Und selbst so Kleinigkeiten verfolgen dich dann über das ganze Spiel. Vielleicht nicht storymäßig und es verändert nicht den Abschluss, aber vielmehr so, wie die Story dich als Spieler oder Spielerin wahrnimmt. Das sind so Sachen, die mir sehr stark im Gedächtnis geblieben sind und die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben.
Ja, es ist nicht mehr so steril wie das Main Game. Weißt du, ich habe das Gefühl in Dogtown, also das ganze Spiel hat sich geändert, muss man immer wieder sagen. Aber zum Anfang fand ich das, das Main Game wie eine Filmkulisse. Mir hat's irgendwie, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Du hast eben den GTA-Vergleich gebracht. Vielleicht war's das, dass ich gedacht habe, du bist in der Stadt, du kannst da ganz viel machen, aber eigentlich bist du nur in einer Filmkulisse, weil du kannst eigentlich nichts in dieser Stadt machen. Aber gerade Dogtown finde ich vom Detailgrad richtig gut. Du kannst eigentlich, ich bin so ein Spieler, ich gehe gerne irgendwie, wenn da jetzt so ein Pommesstand ist, gehe ich gerne mal hinter den Laden und guck, was da so ist, ja. Und da haben sie einfach auch Kisten hingestellt. Das ist alles so glaubhaft, weißt du, da ist dann irgendwie Müll und es klingt alles so logisch, aber mach das mal so. Das ist da jetzt alles gemacht worden. Das finde ich halt geil. Und was mich auch beeindruckt hat vom Level-Design, weil du es eben angesprochen hast, dass ganz viel in die Höhe gemacht wurde. Diese vertikale Ebene ist richtig stark. Du hast verschiedene Ebenen. Das habe ich in anderen Spielen auch so noch nicht gesehen. Also weil flächenmäßig ist Dogtown nicht so groß, aber du musst ganz viel auch in die Höhe und in die Tiefe denken. Und das ist dann auf jeden Fall doch eine ganze Menge, was du da erforschen kannst.
Andreas, du hast das Hauptspiel gekauft, aber noch nicht gespielt, richtig?
Nee. Wieder gekauft.
Okay.
Nur bei Gunnar mit reingespielt.
Und
eingesneakt.
Ist das etwas, das du demnächst spielen möchtest? Ist das interessant für dich? Du meintest, dass du auf jeden Fall Lust hast.
Ich hab's auf der Wunschliste, das komplette Paket. Sobald es im Sale ist, werde ich mir das holen. Das wäre aber nochmal meine Frage. Also inwieweit, vielleicht könnt ihr das gar nicht beantworten, wenn ich jetzt neu starte, ist das so eine Quest, die dann irgendwann erst startet? Oder könnte ich direkt im DLC Bereich, nee, also steht das direkt zur Verfügung?
Nee, das steht nicht sofort. Also du musst eine bestimmte Schwelle überschreiten, bis der neue DLC freigeschaltet wird. Die ist aber nicht super lang.
Aber du kannst dich dafür entscheiden, bis dahin quasi, glaube ich, geboostet zu werden. Ich glaube, das geht sogar.
Du kannst einen vorgefertigten Charakter dir erstellen, der dich genau zu dem Punkt bringt, wo alles freigeschaltet ist. Persönlich aber nicht empfehlen.
Nein, super lame. Ey, mach das nicht. Nee, aber du kannst ein Self-Game benutzen. Sie empfehlen aber, dass du von vorne startest. Hatte ich aber auch keinen Bock drauf, weil ich dachte, Moment, mein Wii ist doch ein richtiger Psychopath, den lasse ich doch nicht jetzt gehen. Und hab dann einfach da weitergemacht. Dann musst du wieder neu skillen. Also deine Skill-Points sind resettet komplett. Und dann ist es kein Problem. Also es geht schon. Kannst du da direkt einstarten, dann kriegst du einen Anruf. Wenn du genau eine gewisse Mission abgeschlossen hast, wenn du das Spiel schon vorher durchgespielt hast.
Auf mein Handy.
Dann kriegst du einen Anruf auf dein Handy. Und dann
bin ich freigeschaltet.
Dann ruft dich Songbird an und dann geht's los. Ja.
Cool. Ja. Steht auf der Liste, auf jeden Fall.
Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr zu Cyberpunk 2077 steht und ob ihr Phantom Liberty schon gespielt habt und wie ihr es findet. Gerne unten. Ich gehe mal davon.
Noch eine Frage. Mit wem warst du zusammen im Spiel? Ist wichtig. Ich war mit Panam zusammen. Wo sind die Panam Ultras? Kommentiert jetzt. Mit wem warst du zusammen?
Ich war auf jeden Fall nicht monogam.
Alles klar.
Also ich, Panam natürlich.
Ja.
Panam. Mhm. Und Carrie. Kennst du Carrie? Carrie Eurodyne?
Wirklich? Ja.
Natürlich. Habe ich mitgenommen.
Okay.
Ist ein cooler Typ.
Das sind die guten Fragen. Merkst du das?
So, weißt du noch? Und ich habe mir tatsächlich schon vorgenommen, dass ich eine weibliche Figur spiele, damit ich Judy auch noch mitnehme.
Ja, das ist einfach sweet, ne? Wirklich.
Judy. Frag mich, wie du gleich zum Werbespot überlassen
willst. Nehme ich direkt mit. Wir sind gleich hier wieder zurück mit dem Game Talk nach einer kurzen Pause. Und da sind wir auch schon wieder hier im Game Talk mit Andreas, mit Krogi und mit meiner Wenigkeit. Lasst uns weitermachen mit dem eigentlichen Thema des heutigen Tages. Das Aktuellste. Das Aktuelle. Aktuellste gibt's ja eigentlich gar nicht. Das aktuelle Thema in der Gaming-Industrie, wenn es um Releases geht. Ich habe hier stehen Assassin's Creed Mirage. Und wenn ich an Assassin's Creed denke, ja, dann denke ich vor allem an eine Person und das ist Andreas Lynch.
So ist es.
Ja, wer steht nicht für Action, Adventure und Schleichen in der Firma?
Ja, natürlich.
Ja, ach tja. Also wir hatten ja 2 Stunden die Ehre, zusammen reinzuzocken. Ja. Die ersten beiden Stunden. Das könnt ihr natürlich nur auf dem Let's Play-Kanal nachfolgen, wenn ihr es 14.000 Leuten weltweit gleich tun wollt. Dann könnt ihr euch da gerne noch einreihen. Und wir haben ja währenddessen auch schon viel über die Reihe als solches so geredet und da so verschiedene Themen angesprochen. Ich habe auch nochmal viel nachgedacht.
Hammer.
Mehr habe ich bisher noch nicht benannt. Nein, also ich habe jetzt am Wochenende nochmal 7-8 Stunden reingesteckt. Bin jetzt irgendwie bei 9 oder 10 Stunden. Spielumfang ist so 15 bis 20 Stunden. Ich werde aber wahrscheinlich eher bei 30 landen, weil ich schon auch sehr viel Nebentätigkeiten und so weiter gemacht habe. Tja, was kann ich sagen? Also Basim ist der Hauptprotagonist, den vielleicht die Valhalla-Spieler schon kennen. Man muss fairerweise sagen, das habe ich mir jetzt auch erst noch ein bisschen angelesen, da allerdings in einer ganz anderen Rolle. Also es ist wirklich schon schwer, diese beiden Figuren eigentlich zusammenzubringen. Also außer, dass sie denselben Namen haben. Aber in Valhalla geht's auch viel in so eine göttliche, in so eine Loki-Richtung. Und hier ist davon irgendwie gar nichts zu merken. Er ist eben ein Meisterdieb, der in Bagdad sein Unwesen treibt und eben dann langsam Teil der Verborgenen wird, was ja die Vorgängerorganisation der Assassinen ist. Und die Gegner sind natürlich, ist wieder der Orden, also der Vorläufer der Templer. So viel zu den Basics. Und wir sehen, das Hauptasset dieses Spiels ist aus meiner Sicht einfach die Stadt und das Setting. Bagdad ist wirklich sehr schön. Es ist sehr verwinkelt. Es ist eine tolle Atmosphäre in der Stadt. Es ist umtriebig. Und es hat trotzdem genug Landmarks, also genug Sehenswürdigkeiten, wo du sagst, ah, jetzt bin ich da. Da ist irgendwie das Haus der Weisheit oder so, was richtig schön gestaltet ist. Da ist nochmal eine Kuppel, da ist irgendwie die Rundstadt. Also man identifiziert sich schon gut mit der Kulisse und weiß auch so ein bisschen, ah, jetzt bin ich in der Ecke. Mhm. Und findet so einen Weg, sich mit dieser Location zu etablieren. Da sehen wir einen dieser Signature-Kills, die es dann gibt bei den Hauptattentatszielen, was dann immer so eine Filmsequenz ist. Tja, aber es hat natürlich auch einige Schwächen. Und das muss man einfach sagen, die Story per se zieht einen nicht so wirklich rein in das Geschehen. Du hast schon das Gefühl, das ist irgendwie alles schon mal da gewesen. Es ist aber nicht mal die klassische Großrache-Story, die einen mitnimmt, wie es vielleicht noch bei einem Ezio der Fall war, obwohl es in den ersten zwei Spielstunden eine sehr weirde Parallele gibt in so einer Hinrichtungsszene, die doch sehr an Assassin's Creed 2 erinnert. Die Story bleibt aber zumindest in den 10-12 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, doch noch sehr blass. Es sind irgendwie so die üblichen Stereotypen, so ein junger, etwas draufgängerischer Basim. Du hast die übliche mürrische Mentorenrolle mit Roshan. Und diese Bauteile kriegst du so serviert und musst für dich so ein bisschen wirklich entscheiden, reicht mir das so als Snack, als Assassin's Creed-Fan, der vielleicht sagt, Valhalla habe ich ausgelassen oder ich habe mal wieder Bock auf ein Assassin's Creed. Sollte das genug sein? Dafür spielt sich das schön genug runter. Man macht so ein paar Nebenaufgaben, ist auch nicht krass überladen, das Ganze. Du hast aber trotzdem genug zu tun. Es ist aber jetzt nicht die spielerische Offenbarung in einem Spielejahr, was natürlich seinesgleichen sucht. Das muss man für sich einmal, glaube ich, abwägen, ob man Lust hat, ein bisschen rumzuschleichen. Und das muss man wirklich sagen, es geht nur mit Schleichen. Gerade in der Anfangszeit bist du so overpowered, so schnell, sobald du auffliegst und ein, zwei Schwerthiebe kriegst, war's das. Und das macht schon auch Spaß, rumzuschleichen, sich so Locations zu erschließen. Es gibt dann in diesem Haus der Weisheit so eine Bibliothek, wo man dann durchschleichen muss durch die Gänge oder ganz am Anfang auch ein Gefängnis. Das ist alles nichts, was man noch nie gesehen hat, aber da macht es Spaß zu überlegen, wen schalte ich wie aus. Ah, da oben kann ich, wenn ich über die Balken laufe, so einen Kronleuchter runterwerfen. Damit schalte ich irgendwie zwei Wachen aus, die sonst nervig patrouillieren. Und das macht durchaus Spaß, doch.
Jetzt muss ich kurz fragen, ich habe anfänglich im Cold Open den neuen Ansatz erwähnt. Die letzten Assassin's Creed, Valhalla, ja. Origins und so weiter waren große epische Rollenspiele. Und das ist jetzt das, was du beschrieben hast, wieder Back to the Roots, mehr Stealth, deutlich kürzer.
Ja.
Wie findest du denn diesen Wechsel jetzt zu groß und episch hin zu fokussierter und spielerisch dann doch ein bisschen anders? Ist das etwas, das du begrüßt oder findest du, dass das nicht die Stärken dieser Reihe ausspielt?
Ich finde es gut, dass du das als Unterschied bringst und nicht sagst, hey, wollen wir so ein schlauchiges Ding haben oder ein Action-Adventure, weil das für mich wirklich nicht den Unterschied macht, sondern dass die Spielzeit gerade bei Odyssey und Valhalla so extrem aufgebläht ist und du das Gefühl hattest, wir wollen sie nochmal 20 Stunden länger beschäftigen. Das hat mich halt so gestört, dass es keinen richtigen Abschluss gab und dann gab es zwar ein Ende, aber dann kannst du noch da alle Kultisten dir greifen bei Odyssey und so weiter und dann kommen da noch mythologische Kreaturen, da noch ein DLC. Und das war bis Origins, was irgendwie angefangen hat mit so 60, 70 Stunden. Danach wurde es halt doppelt so viel und das ist der Reihe nicht gut bekommen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Stories noch beliebiger waren, weil du auch auf so einem Open-World-Spiel, finde ich, ist es so schwer, ein Pacing in eine Story zu kriegen, weil du theoretisch deinen Spielern ja immer sagen willst, mach mal die Quest, aber danach geh doch mal links, rechts und so weiter. Und dann musst du es immer wieder zusammenführen, dramaturgisch. Und das ist denen nicht gelungen. Und sie können auch meiner Meinung nach bei Ubisoft nicht wirklich geile Open-Worlds bauen. Sie können gute Städte bauen. Sei es mit Paris, mit London, Rom, Florenz, Venedig, was in der Assassin's Creed 3 immer toll aussah. Aber dazwischen war es immer so gestreckte Flächen. Mhm. Bei Odyssey bist du kaum vor die Tür gegangen. Du wurdest entweder von einem deiner Kopfgeldjäger auf dem Weg gegriffen, die bockschwer waren. Du bist in das nächste Lager dann auf der Flucht reingerannt. Und wenn du das nicht hattest und kurz ins Gebüsch geguckt hast, hatte dich schon ein Puma gegriffen. Und es war so, Alter, ich hasse diese hostile Welt, in der ich bin. Und hier bleibt halt alles hinter den Stadtmauern, was du nicht sehen willst.
Schön.
Und so muss es doch sein. Das haben die Landtagswahlen ja wieder bewiesen. Nee, aber das ist das, was sie können, nämlich eine dichte Open World in Form von so einer größeren Stadt zeichnen. Und das, finde ich, sollte die Stärke sein, ein gutes Setting, weil es dann, glaube ich, ihnen leichter fällt, wieder eine Geschichte zu schreiben im wahrsten Sinne, der man folgen kann. Das ist bei Mirage leider nicht der Fall. Die Story ist Durchschnitt at best. Hm. Ja, und das ist halt, ich habe auch, also ne, die Frage, die du nicht gestellt hast, aber ist ja ein bisschen, wo geht's denn dann hin für die Reihe? Weil in einer idealen Welt kannst du natürlich sagen, okay, wir haben diese kurzen 20-Stunden-Abenteuer, wir haben dann diese breiteren Action-Adventures mit 150 Stunden. Und ich glaube wirklich inzwischen, dass diese Art von Hub, die sie ja mal irgendwie geplant haben, diese Infinity-Sache, wo niemand so richtig weiß, ist es einfach ein Launcher, ist es so eine Shop-Plattform, wo du am Ende dir die Inhalte holst, dass das schon der richtige Weg sogar sein könnte, um eben solche kürzeren Spiele nicht mehr dem zu unterwerfen, dass sie eben doch dann ein Hauptspiel abdecken müssen, sondern dass du eher so wieder in Episoden und Geschichten wirklich denkst, statt diesen Druck zu haben, wir müssen da jetzt ein vollwertiges Spiel draus machen. Und das war ja auch erst als DLC geplant mit Basim. Und du merkst, dass es ein bisschen hoch skaliert wurde und angereichert wurde. Und es ist nicht eine geile Geschichte, wo sie gesagt haben, die wollen wir umsetzen. Mhm.
Kogi, bei dir kann ich es gar nicht einschätzen. Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Assassin's Creed und spricht das dich vor allem jetzt halbwegs an?
Ich habe in Mühe und Not mein Abitur 2006 geschafft. Ich war sehr gut im Spicken. Und zu der Zeit kam ungefähr die PlayStation 3 raus.
Ja.
Und diese Launch-Trailer zu PlayStation 3, da war ja auch mal Assassin's Creed
dabei. Ja, ich erinnere mich
daran. Und ich habe dieses Video hoch und runter geguckt. Wir waren bei mir im Zimmer mit, weiß nicht, 10 Kumpels und wir haben es einfach abgefeiert. Ey, wenn das kommt, das wird der Shit.
Und das lief im Fernsehen und unten auch echte Grafik. So
wirklich, so das war der Shit. Und jetzt sehe ich gerade dieses Spiel und ich habe es auch so 2 Stunden länger nicht. Also genau diesen Anfang, den du eben als sehr parallel zu den ersten Teilen gestellt hast. Genau das habe ich angezockt und habe gedacht, hey, muss ich jetzt morgen zur Abi-Prüfung oder nicht? Also es hat krasse Parallelen, aber sonst habe ich mit Assassin's Creed nicht so viel Berührungspunkte gehabt, weil mich der erste Teil leider nicht so richtig abgeholt hat, weil ich da einfach dachte, ich habe mir viel mehr drunter versprochen, sage ich ganz ehrlich, von diesen cineastischen Trailern, aber ich war so gehypt, das Spiel konnte gar nicht gewinnen. Also ich fand's einfach, ich habe mir wirklich alle PlayStation-Trailer im Vorfeld reingezogen, Motorstorm und wie die Spiele alle heißen. Und Assassin's Creed war eben eins davon. Und das hat mich eben nicht so begeistert, der erste Teil. Ich glaube, Teil 2 und 3 waren dann genau, oder waren mehr das, was sie versprochen hat. Ich glaube, es war mehr Assassin's Creed, das habe ich nicht gezockt. Und dann war ich nicht mehr dabei. Und jetzt habe ich Mirage mal wieder eine Chance gegeben, aber ich habe zu viel mit Cyberpunk und mit Baldur's Gate zu tun, sage ich ganz ehrlich, gerade, dass ich da wirklich Herzblut reinstecken kann. Deswegen möchte ich mich da so ein bisschen rausnehmen und kann nur von diesen 2 Stunden sprechen. Und da war das Schleichen cool, hat mir Spaß gemacht. Ich fand, die Stadt sah mega aus. Mehr weiß ich aber nicht über das Spiel. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt weder sagen, ob es gut oder schlecht ist. Von der Story habe ich demnach noch nicht viel mitbekommen. Hab nur für mich gedacht, oh, okay, das ist das Spiel, was sie damals angekündigt haben. Es ist jetzt anscheinend da. So.
Also, was du gerade sagst, genau das ist, finde ich, auch das Problem, was ich mich auch so gefragt habe, also wo will die Marke eigentlich hin? Der zweite Teil wird immer zu Recht auch gelobt und Brotherhood, weil diese ganze Ezio-Geschichte eben so toll war. Ich würde immer noch sagen, dass Origins mit Bayek und Aya auch eine richtig tolle, tragische Liebesgeschichte war. Und dann hast du ein Black Flag gehabt, was Ubisoft heute noch versucht, irgendwie nochmal abzubauen mit Skull and Bones. Und das war eher sowas, was gameplay-technisch brilliert hat. Aber ich finde, sie suchen halt seit Jahren irgendwie einen richtig geilen Protagonisten. Mhm. Cassandra war irgendwie schon ganz gut, hatte aber viel zu viel Spiel um sich herum, um dass du diese Geschichte mit ihrem Bruder gar nicht so richtig, ja, die war halt nicht so dicht. Und wenn du halt, genau wie du sagst, Assassin's Creed muss ich ja nicht messen mit, oder Mirage mit Valhalla, sondern eben mit einem Cyberpunk, mit einem God of War und so weiter, mit diesen ganzen tollen Videospielgeschichten, die da draußen sind. Und da weiß ich gerade nicht so richtig, wo diese Marke landet. Ich glaube, eigentlich bräuchten sie sogar mal ein Experiment. Mhm. Mal wieder was, wo du sagst, wow, okay, das hat zwar Assassin's Creed im Titel, ist aber eigentlich ganz was anderes, wie es Black Flag ja auch ein bisschen war. Zum Beispiel so ein Hexe, was sie ja so ein bisschen in der Ubisoft Forward angekündigt haben, wo wir nichts wissen, außer so eine Konzeptgrafik und so ein Trailer, wo so ein Windspiel, was so ein bisschen in Richtung Hexe, Hexenkunst hindeutet und ein Logo haben. Aber ich glaube, sowas brauchst mal wieder, so einen richtigen Schuss vor den Bug, dass du denkst, wow, okay, das ist irgendwie anders. Und dann gibt's vielleicht Leute, die sagen, das ist aber kein Assassin's Creed mehr. Egal, da müssen sie, glaube ich, einmal durch.
Weil eigentlich ist ja diese Story geil mit diesem Animus und so, ne? Das, also, ich weiß
nicht. Ja, das war die ersten drei Jahre.
Das spannend, war ja eigentlich geil, aber ich fand's damals schon so Panne, weil ich mir was ganz anderes vorgestellt habe. Ich habe halt gedacht, ich bin der krasseste Badass-Motherfucker. Ich habe mir einen Finger ausgerissen, wo ein scheiß Messer drin ist. Ich kille alle. Ja. So, habe ich mir so vorgestellt. Aber nee, so war's ja nicht. Ja. Du bist in der Simulation. Und da hast du mich schon irgendwie verloren.
Ja, also, ich meine, das erste Assassin's Creed, ja, das, ich will ja nicht mal sagen, das ist schlecht gealtert. Das war damals schon maximal Medium. Das war extrem repetitiv. Das waren coole Ideen mit den ganzen Attentaten, aber du saßt halt nur auf der Couch, hast Leute belauscht, auf der Couch, auf einer Bank. Dann hast du mal einen Taschendiebstahl gemacht, so, okay, alles einmal cool, das musst du 10-mal machen. Und da dachtest du schon, okay, das hat Potenzial, aber das ist es irgendwie noch nicht.
Ja.
Und das, was die Leute am meisten gelobt haben beim ersten Teil, war die historische Akkuratheit. Und Korrektheit. Ja, krass, Jerusalem und Damaskus voll gut getroffen.
Soll mal Kingdom Come Deliverance spielen?
So. Oh ja, ja, okay. Wir haben sich zwei gefunden.
Yeah!
Okay, so. Und das war das. Ja, diese Leute, die Alter ihr da umbringt, die sind wirklich in der Zeit verschwunden und so weiter, bla bla bla. Ja, das war halt das Ding. Und dann kam halt Ezio und man dachte so, ach krass. Mhm. Die können ja auch eine richtige Geschichte erzählen. Und seitdem chasen sie das. Aber das klingt so sehr negativ. Ich werde es natürlich durchspielen und alles
jetzt
machen. Klar.
Das ist jetzt meine Frage an dich. Das klingt jetzt wirklich negativ. Trotzdem hast du uns jetzt gerade eigentlich über jedes Spiel viel erzählen können von der Story.
Ja.
Was ist denn für dich das Geile an der Serie Assassin's Creed? Weil das, also ich habe halt nach Teil 1 aufgehört, weil ich war irgendwie enttäuscht und hab's mich nicht mehr gekriegt. Aber was fandst du denn immer geil daran?
Tolle Geschichten, tolle Protagonisten.
Okay.
Ja. Plus natürlich diese Immersion. Und deswegen, ich war schon auch ein Fan von dieser Animus Grund, Synopse, dass du halt so quasi in der Echtzeit in so einen Simulator steigst, um irgendwie so Erinnerungen zu erleben. Ja. Das fand ich schon ganz cool. Das haben sie nur nach drei, vier Spielen hast du gemerkt, sie haben wirklich nicht so richtig so ein Ende dafür und machen das aber immer noch weiter.
Okay.
Weil das hat natürlich auch vielerlei Hinsicht limitiertes Spiel, weil du immer dachtest, ah, wir sind in einer Simulation. Hat aber auch super viele Möglichkeiten geschaffen, dass du irgendwie versucht hast, an eine bestimmte Erinnerung ranzukommen, die aber noch verschlüsselt war. Mhm. Oder du hattest in den ersten Spielen so ein Subjekt 16, es gab ja diese Abstergo, also die Templerorganisation und die Assassinen, die halt dann Menschen gefangen genommen haben und versucht haben, an Desmonds Erinnerungen ranzukommen, weil sie damit irgendwie was machen wollten. Und am Ende gab es so Teile wie Liberation, da war es halt, ja, Abstergo hat ein Spiel programmiert, lol, spielt das mal alle. Okay. Okay. Und dann ist es immer weiter zerfallen, diese Geschichte. Und jetzt hast du halt so eine Hülle, die ja immer noch in Valhalla immer noch so Gegenwartsszenen hat. Da passiert immer noch was.
Okay.
Aber es führt nirgendwo mehr hin. Und jetzt bleibt halt so eine Rollenspiel-Welt und Kulisse und so Protagonisten, die sich auch nie wiederholen.
Mhm.
Sie haben so ein bisschen diesen Kern ihres eigentlichen Seins zwar aufgegeben, ohne den aber von irgendwas abzulösen und zu sagen, das sind wir jetzt.
Vielleicht kommt das große Ende noch, wo alles zusammenläuft. Alle Stränge.
Ja, ich weiß gar nicht, was dieser Strang sein soll. Aber wie gesagt.
Neo.
aber wer halt Valhalla ausgelassen hat und wer irgendwie Bock hat, zwischen diesen ganzen richtig guten Spielen, die gerade rausgekommen sind dieses Jahr, noch irgendwie 20 Stunden mal was anderes reinzuquetschen, für den ist es, glaube ich, gut genug.
Also ich habe jetzt nach unserer Session, wir haben ja die ersten 2 Stunden gespielt, die ihr auf RBTV Let's Play euch anschauen könnt. Danach habe ich ja erzählt, dass ich auf jeden Fall allein schon wegen dem Schauplatz mir das anschauen möchte. Mhm. Und dass wir aber schon in unserer Session gemerkt haben, oh, also so richtig interessant wirkt das alles noch nicht so insgesamt von der Inszenierung, von dem Storytelling und so weiter. Und dann sind wir ja wirklich in Bagdad rein und haben das erste Mal so einen Vorgeschmack auf die Open World bekommen, in Anführungsstrichen. Und das war dann halt auch wieder, ja, okay, machst die Map auf und du siehst direkt, okay, hier ist ein Rätsel. Also wenn du da hingehst, dann löst du ein Rätsel. Also du musst es nicht erkunden oder so, weil hier schreiben wir das, hier. Und da hinten, alles klar, hier ist eine Grabkammer oder was auch immer. Die wird halt im Grunde alles so auf das Silbertablett geliefert. Und das finde ich halt persönlich ein bisschen schade.
Ja.
Ich habe vor allem, meine Motivation in Spielen besteht halt vor allem darin, dass ich selbst mich in so einer Welt fallen lassen kann oder das Gefühl bekomme, okay, ich erkunde hier gerade was. Und ich kann in meinen Terms hier dieses Spiel für mich gestalten, und das hast du halt ja überhaupt nicht. Ich habe null das Gefühl, dass ich auf irgendeine Art und Weise überrascht werde. Mhm. Und es gibt, das wurde lustigerweise auch in den Kommentaren erwähnt, eine ganz komische Dissonanz zwischen der Spielwelt, die toll aussieht, und den Charakteren und den Animationen und wie Geschichte erzählt wird. Das ist so komisch. Also vor allem, je länger du halt wirklich auch selber spielst, desto krasser checkst du das, wie antiquiert das Spiel stellenweise wirkt. Obwohl das die Kulisse an sich mega cool aussieht. Also es macht so viel Spaß, sich das so einzusaugen und so die Atmo zu erleben in Bagdad. Aber wenn du halt spielst, sobald du den Controller in die Hand nimmst, es tut mir leid, aber dann fängt's an, langweilig zu werden.
Ja. Also, was die Animation betrifft, das haben sie auf jeden Fall aus Assassin's Creed 2 übernommen. es sieht nicht on par aus vom Look her mit Sachen, die wir gerade rauf und runter spielen.
Jo, auf jeden Fall. Das habe ich auch gedacht.
Und das ist natürlich, der Vergleich hinkt, und das ist ein anderes Budget als bei einem God of War von Santa Monica und so weiter. Aber das sind halt die Spiele, wo du denkst, wow, krass, das wird ja immer filmischer. Ist das noch ein Videospiel? Ja. Und das ist halt, haben wir auch gesagt, das ist halt ein Videospiel. Assassin's Creed ist ein Videospiel. Es will eins sein. Hier ist dein Hut, hier sind deine Icons. Die Marker, fairerweise, kannst du auch alle ausstellen. Mhm. Aber es ist mehr noch das Gefühl, ich spiele hier ein Videospiel. Jo. Und die Animationen sind alle ein bisschen steif. Ja, irgendwie Lip-Syncing oder so kannst du vergessen. Lokalisation ist okay at best. Und das muss leider, also da merkt man halt leider auch die schlechten Seiten von 2007 oder 2008. So fühlt sich das Spiel manchmal auch noch an, looktechnisch. Das ist ist ein bisschen schade. Kurz ein Satz noch, diese Rätsel, allerdings, die fand ich fast schon überraschend ganz cool, weil sie da ein paar Mal echt so Aufgaben haben, wo du irgendwie ein Buch suchen musst in einem Haus und so weiter, und du weißt dann, das ist dann im Haus, aber musst echt noch gucken, okay, wie komme ich denn jetzt in dieses Haus rein? Und hat der eine so eine Aufgabe bei so einer Sternwarte, eine richtig schöne Location auch. Und davor war dann so ein Typ, der gesagt hat, hol mir doch mal so drei wissenschaftliche Schriften, und die waren dann überall verteilt, ohne Marker. Was für dich gewesen, diese eine nehmen wir jetzt. Und dann musste ich erstmal überlegen, wie komme ich denn jetzt in dieses Haus rein? Dreimal rum, und dachte, hä? Bis du dann siehst, okay, ein Fenster sind die Gitterstäbe ein bisschen weiter auseinander als bei den anderen. Da kannst du was durchwerfen und die Tür von hinten entriegeln. Und so ein paar Sachen haben sie echt, wo du ein bisschen überlegen musst. Und zwar schon weißt, da muss ich hin, aber wie komme ich da jetzt rein? Ist ein bisschen unklarer. Und das war eine ganz positive Überraschung.
Okay.
Aber für dich ist es nichts.
Dich, ja, das Ding ist, ich werde es halt trotzdem weiterspielen. Ich werde es trotzdem weiterspielen, aber Fanboy. Nicht.
Was ist denn für eine Liebe, ey?
Aber nicht wegen dem Spiel an sich, sondern halt wirklich wegen Bagdad.
Hast du es mal Original-Synchro gehört?
Ja, ich habe die arabische Synchro laufen lassen, und die ist fantastisch.
Kennst du Google Street View?
Ob ich Google Street View.
Kannst du auch durch Bagdad laufen, ist auch geil.
Aber du kannst dich nicht darin aufhalten.
Ja, du hast
kannst nicht das Bagdad von 861
spielen. Du hast ja recht, aber die Steuerung ist wirklich, ich hab's ja auch für diese zwei Stunden, ich wollte nicht so hart sein, weil ich dachte, das Spiel wird sich noch verändern. Muss aber sagen, wenn du das jetzt, du hast es gerade bestätigt, es wirkt altbacken. Tatsächlich, finde ich. Und da habe ich schon Respekt, dass du sagst, okay, die Stadt holt mich so sehr ab, dass ich das als Nicht-Fan mitnehme.
Ja, da muss ich aber auch fairerweise sagen, dass ich halt biased bin, weil ich, weil da eine Kultur wiedergegeben wird, mit der ich halt was anfangen kann.
Ja, okay.
Und die vor allem in Videospielen halt absolut nicht repräsentiert ist. Also wenn du in Videospielen halt Bagdad spielst, dann ist das normalerweise halt ein Trümmerhaufen.
Ja.
Na, okay.
Das und hier ist das halt eine Stadt, die floriert und die sich nicht dafür schämt, dass der Islam die Hauptreligion ist und die das halt auch stolz halt auf die, auf die Fahne schreibt. Du gehst in das Menü rein und dann siehst du halt wirklich, okay, du kannst halt wirklich was über diese Religion lernen. Mhm. Und das ist a first für ein AAA-Spiel. So.
Okay, verstehe.
Ich weiß jetzt alle fünf Säulen des Islam. Ja. Hab ich gelernt, als ich das nicht wusste.
Und das, ich finde gerade diesen Aspekt in Videospielen halt super interessant, diesen Repräsentationsaspekt.
Ja, das verstehe ich.
Auf TikTok bin ich oft in arabischen Bubbles unterwegs und da siehst du halt Leute mit arabischer Herkunft, die nichts mit Videospielen am Hut haben, die Assassin's Creed Mirage spielen.
Ah, okay.
Und dann siehst du halt die Reaktion und das macht halt was mit dir.
Finde ich aber schön, dass du nochmal ausgeführt hast, weil jetzt check ich's komplett, was du meinst. Das kann ich auch komplett nachvollziehen.
Es gab auch bei Vorgängern von Assassin's Creed gab's immer so eine, nochmal so eine DSC, nicht so eine Studio-Foto-Tour oder so weiter, so eine historische Tour.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob es da geplant ist, aber da würde mich das wirklich interessieren, weil ich auch bei so ganz vielen Sachen, wo man in Europa, muss man sich nicht nochmal durchlesen, wie der Handel eigentlich funktioniert oder so. Ja, okay, lese ich nochmal was über die Fugger. Aber da weiß man es ja oft wirklich nicht so richtig. Ja, ja, irgendwie, da habe ich schon ein paar Sachen gelesen, okay, dass sie teilweise auf dem Markt dann irgendwelche Fuchsfälle hatten aus Russland und so weiter. Sowas lese ich mir dann schon durch. Das muss man vielleicht schon nochmal sagen, das stimmt. Dafür ist es noch eine wenig erschlossene Welt, videospieltechnisch. Und da fand ich schon durchaus viele Sachen, wo ich noch dreimal nachgelesen habe.
Na cool.
Was das hier gerade damit auf sich hat.
Absolut. Das soll nicht das Spiel irgendwie an sich schönreden, aber ist wie gesagt einfach ein Aspekt, der, wie ich finde, ziemlich interessant ist. Mhm. Assassin's Creed Mirage. Andreas wird es wahrscheinlich durchspielen.
Ja, doch. Als Fan kann man sich das geben, aber ich kann es euch beiden nicht wirklich empfehlen. Nee, leider nicht.
60 Euro sind 60 Euro, Leute.
50.
50 Euro sind immer noch viel Geld.
Und damit gehen wir nochmal in eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier mit dem Game Talk. Willkommen zurück hier mit dem Game Talk. Wir haben gerade über Assassin's Creed Mirage gesprochen. Ein Spiel, das uns nicht zu 100% überzeugt hat, zumindest Andreas Lynch. Aber jetzt kommt ein Spiel, ich schwöre euch, jeder muss sich das angucken. Und das inkludiert Michael Krogmann und Andreas Lynch.
Oh.
Es nennt sich Cocoon. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was mitbekommen habt. Das ist ein neues, kleines, ja, will man es Indie-Game nennen? Ich nenne es Indie-Game. Von dem Lead-Designer von Limbo und Inside. Das geht in eine ähnliche Richtung, aber dann doch in eine ganz andere. Was meine ich damit? Wir sehen hier einen Puzzler. Das Spiel ist durch und durch ein Puzzlespiel, das in einer Sci-Fi-Welt spielt. Und ihr müsst euch getreu Inside und Limbo ohne großartige Prompts, ohne einem Voice-Over, ohne auch nur einem Buchstaben auf dem Screen durch diese Welt navigieren und zusehen, dass ihr von A nach B kommt. Wie macht ihr das hier? Das ist, wir sehen hier gerade im Material, eines der wichtigsten Aspekte dieses Spiels. Ihr seht da eine Kugel, die ihr transportieren könnt. Diese Kugel ist nicht irgendeine Kugel, sondern das ist eine ganze Spielwelt. Ihr könnt rein und raus, wann immer ihr wollt. Es fängt an mit einer Kugel, mit dieser orangenen hier. Und anfänglich müsst ihr in diese orangene Kugel rein und dieses Gebiet absolvieren. Und am Ende gibt's einen Bossfight, den macht ihr und dann könnt ihr weiter. Das Ding ist, wenn ihr ein Gebiet abgeschlossen habt, in einer Kugel, dann bekommt diese Kugel quasi eine bestimmte Fähigkeit. Und diese Fähigkeit könnt ihr dann dafür nutzen, um neue Gebiete zu erschließen. Wir haben das hier im Trailer zum Beispiel gesehen, die orangene Kugel eröffnet dann quasi neue Brücken. Und diese Fähigkeit bekommt ihr nur, wenn ihr den Boss in dieser orangenen Kugel abgeschlossen habt. So, und das ist im Grunde der Kniff dieses Spiels. Was dieses Spiel aber so besonders macht, ist, dass es natürlich immer mehr Welten gibt und immer mehr Kugeln. Und es gibt einen Moment, bei dem wirklich so die Kinnlade einfach hier unten stand. Der hatte damit zu tun, dass ich mittlerweile so zwei Kugeln hatte, zwei Fähigkeiten und ich in der dritten Welt war. Und ein Rätsel hatte, wo ich eine Kugel nehmen musste, in die andere Welt rein mit dieser Kugel, diese Kugel, die ich hatte, in diese eine Welt ablegen musste und dann auch noch in diese, ich war quasi in einer Welt in einer Welt.
Inception.
Ja. Genau. Das, ihr denkt sofort an Inception, ja. Aber spielerisch ähnelt es am stärksten Portal. Weil ihr in diesen Kugeln quasi auch, sagen wir, Energiebälle werfen könnt zum Beispiel. Mhm. Und dann kommen sie halt quasi auch auf der anderen Seite wieder raus. Also je nachdem, wo ihr diese Kugel platziert, gibt es halt eine bestimmte Auswirkung. Mhm. Also ihr könnt, je nachdem, was ihr macht, könnt ihr diese Welten aufeinander schichten. Und wenn ihr hier oben was macht, könnte es eine Auswirkung auf die Welt haben, die verstrickt ist in der anderen Welt. Das hört sich super kompliziert an, ist aber an sich super spannend. Warum? Weil sich das auf dem Papier so anhört, als ob das mega kompliziert und anstrengend und schwer. Ich bin aber so krass beeindruckt, wie gut dieses Spiel designt ist. Es ist so designt, dass es, wie gesagt, es gibt keine Prompts, es gibt keine, okay, das musst du machen, es gibt keinen einzigen Buchstaben über 4-5 Stunden hinweg. Du wirst komplett spielerisch durch diese Welt geleitet. Und Stück für Stück lernst du oder bringt dir das Spiel seine Mechaniken bei, ohne dass du hängen bleibst, großartig.
Nee, ich will lieber komplett Marker überall haben.
Nee.
alle Tipps, die Ilias gibt, ja, nee. Die habe ich mir alle angeguckt und gespielt. Und du hast zu 90% triffst du meinen Geschmack, tatsächlich.
Ich bin der Meinung, also wirklich, egal ob jemand Erfahrung hat mit Videospielen oder nicht, das ist ein Essential. Das gibt man der Mutter. Und hier, das ist der Controller, man steuert das mit dem Analogstick und einen einzigen Button. Mehr gibt's nicht.
Okay.
Das ist das Spiel. Und so ist das ist im Grunde wie ein abgefahrenes, sehr, sehr gutes New York Times Puzzle.
Okay.
Wirklich. Also es ist so zugänglich ist es, so interessant ist es, so toll sind die Rätsel designt. Ich bin wirklich absolut hin und weg. Es ist ein unheimlich beeindruckendes
Spiel. Das gibt man der Mutter, hat mich geguckt, muss ich sagen. Also nicht schlecht.
Das kannst du mit Kingdom Come.
Nee, wirklich nicht. Okay,
komm, Hammer. Ich, glaub, also, das kann, ich bin der Meinung, ja. Das kann wirklich jeder spielen und jeder wird daraus irgendwas ziehen können.
Wenn du sagst, Boss in den Regionen, ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass das normale Bosskämpfe sind, oder?
Es sind an sich sind das normale Bosskämpfe.
Ich kann mir vorstellen, dass das normale Bosskämpfe
aber
sind, ja.
Aber die waren alle geil.
Okay.
Das sind nicht Bosskämpfe, wo du antizipierst, okay, so wird das ungefähr ablaufen, ja. Sondern, und das ist der komplette Gegenkontrast zu Assassin's Creed, jedes Mal dachte ich mir, geil. Okay, cool, das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Okay,
also mit jedem Bossfight kam nochmal irgendwas, das sie dir an die Hand gegeben hat, das dich irgendwie überrascht hat. Mhm. Dass dir spielerisch nochmal irgendwas gegeben hat, dass das ein bisschen aufbricht. Und das nimmst du dann halt auch wieder mit. Und dann gehst du halt zur nächsten Welt und plötzlich bekommst du wieder neue Mechaniken beigebracht, die an sich gar keine neuen Mechaniken sind, sondern vielmehr neue Denkweisen, die das Spiel halt wirklich sehr, wie gesagt, sehr zugänglich dir Stück für Stück näher und beibringt. Und bis zum Schluss, also ich habe natürlich nichts gerafft, weil es so eine Arzi-Fazi-Story ist. Und es gibt auch ein True Ending. Du hast bestimmte Sammelgegenstände, ich sag das jetzt ganz bewusst sehr, sehr abstrakt, die du sammeln kannst, die nochmal so eine Endsequenz freischalten. Habe ich noch nicht gemacht. Mir halt eine einzige, egal.
Kein True Ending.
Kein True Ending für mich. Aber am Ende bekommst du dann nochmal die Möglichkeit, an bestimmten Stellen zurückzugehen und nochmal das zu completen, wenn du möchtest.
Ah ja.
Wirklich toll. Es ist nicht lang. Ich habe das in 5 Stunden durchgespielt.
Okay.
Absolut großartig.
All das, was du gesagt hast gerade, ne, hätte man 1:1 auch auf Outer Wilds nennen können. Wirklich.
Ja, wirklich.
Ich war jetzt schon lange nicht mehr hier, aber dann haben wir über Outer Wilds gesprochen und ich krieg gerade so Flashbacks an das Spiel und deswegen werde ich es mal auf jeden Fall reinziehen, weil das war nämlich auch eine tolle Empfehlung. Hatte ich bis dato auch nicht gespielt. Hast du schon gespielt?
Ja, habe ich gespielt. Das ist so ein kleiner Konfliktpunkt. Also schade, dass man die Rakete nicht so gut steuern kann wie bei Elex 2, das Jetpack zum Beispiel.
Ja, ist auch ein
muss ich nochmal, steht auch auf der Liste. Das kommt natürlich auch auf die Liste.
Okay.
Klingt nach einem geilen Sonntagnachmittag.
Was kostet das? Ich muss immer Preise wissen. Ich bin hier fürs Volk. Ich muss die Preise hören.
Es kostet lass mich nicht lügen, knapp über 20 Euro. So 22 Euro ist für fünf Stunden. Für fünf Stunden kann man natürlich drüber diskutieren, ob das jetzt genug ist oder nicht. Ich bin der Meinung, das Spiel ist wirklich jeden Cent wert. Das ist meiner Meinung nach wirklich einer der einzigartigsten Spiele, die man dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie vor die Konsole bekommt.
Kann ja auch die Mutter dann ausgeben, wenn es für die Mutter ist.
So nämlich. Ne?
Ist bald wieder Muttertag, Leute.
So.
Ist dann lange hin. Hast du gelesen oder recherchiert, also wirklich offene Frage, warum er weg ist von Playdead?
Nee, tatsächlich nicht. Ich gehe mal aber davon aus, weil dieses Spiel über 5 Jahre in Entwicklung war. Ah. Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich eine Idee war, die er umsetzen wollte. Mhm. So in his own terms, keine Ahnung, wie die Übersetzung ist, aber ihr wisst, was ich meine.
In seiner eigenen Amtszeit wäre das.
Er war einfach ein Hater, wollte sein eigenes Ding machen.
Ja, weil ich meine, die haben ja mit Limbo und Inside so gefühlt zweimal einen Blitz in der Flasche gefangen.
Ja.
Und wir hatten ja erst vor einem halben Jahr dieses Somerville-Ding und das wirkte so wie, ja, das ist irgendwie das ungewollte Kind dessen, weil so ganz viele Motive noch ähnlich waren, aber es fügte sich noch weniger zusammen, als das bei Inside und Limbo der Fall war. Deswegen, und das wirkt ja jetzt wieder so wie aus demselben Guss, zumindest mit so einer, okay, wir machen wieder was anderes, aber es hat so diesen selben Spirit vom Look.
Ja, also Somerville ist schon sehr nah an Inside und Limbo, weil die ja schon fast sehr cineastisch auch sind. Also sie sind sehr darauf erpicht, die eine bestimmte Geschichte zu erzählen und sie die entsprechend zu präsentieren. Und das hat hier keinen so starken Aspekt. Also die Story, du hast da schon eine Story und du merkst, okay, das ist eine Sci-Fi-Welt, die ist halb organisch, halb mechanisch. Du hast schon Bock, mehr zu erfahren, aber die wird nicht so viel Stoff gegeben. Der Star sind auf jeden Fall die Puzzles, die da machen sie auch keinen großen Hehl draus. Da wirst du konstant mit zugeballert. Und das Schöne ist, dass du, wenn du ein großes Puzzle erledigt hast, dass du dann auch einmal auf einmal so ganz simple Puzzles wieder bekommst, um dir so einen Belohnungseffekt zu geben. Schön. So, okay, jetzt kommst du, okay, alles klar, du hast halt dieses Ding, dieses Megakonstrukt geschafft und jetzt kommen wieder so ein bisschen smoothere Sachen, um wieder reinzukommen und dann zieht es wieder langsam an, neue Mechaniken kommen rein, okay, alles klar, neue Spielwelt, hier, das, was du gerade gelernt hast, hier musst du das anwenden. Hammer. Und das ist, glaube ich, so, also das zeigt mir einfach, hier ist der Fokus auf Gameplay, Spielmechaniken, Rätsel und weniger auf das, was du bei Inside oder Limbo hast, diesen Aha-Effekt bezogen auf das, was du tatsächlich auch zum Teil siehst.
Mhm.
Um das mal nochmal zu unterscheiden. Sehr, sehr schönes Spiel. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Unterscheidet sich auch, wie gesagt, angenehm davon. Ist halt ein bisschen was anderes. Ich habe es auf der Switch gespielt, auch das nochmal. Lief nicht so mega geil. Mhm. Ich habe gehofft, dass das zumindest die 30 immer hält, aber es hat halt hier und da oft geruckelt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt's auf der PlayStation, Xbox oder PC. Aber ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn ihr nur eine Switch habt. Also besser Switch als gar nicht, würde ich bei dem Spiel tatsächlich sagen. Durch und durch, schönes Spiel.
Geil, ey.
Klingt Hammer, wird
das richtig. Das hast du so abgefeiert. Ja. Ich will jetzt zocken.
Mach das
wirklich.
Du mach das, stream das. Die Leute,
ich muss jetzt weg.
Die Leute wollen das auf jeden Fall sehen. So, das soll's zu Cocoon gewesen sein. Komm, wir haben hier noch ein paar Themen auf dem Tisch und die möchte ich noch von euch hören. Lieber Krogi, du hast ein relativ aktuelles Ding mitgebracht. The Crew.
Ja. Motorfest.
Ja. Ja, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe tatsächlich gedacht, dass das The Crew von 2017 oder so
ist. Nix. Das ist einfach nur Hammer.
Da war auf der Gamescom ein großer Stand bei uns.
Ich war ein richtig großer Stand. Und ich hatte es gespielt. Und ich habe gar nichts erwartet. Da bin ich nämlich auch so von vornherein so ein kleiner Hater gewesen. Dachte, komm, was will dieses Spiel von mir? Es macht richtig Laune. Es ist einfach ein sehr, sehr schnelles Spiel, in dem du sehr viele verschiedene Fortbewegungsmittel fahren kannst. Von Formel-1-Wagen über diese Lamborghinis oder auch irgendwelche Flugzeuge, Motorräder, alles ist möglich und es ist einfach ein Action-Feuerwerk, was einfach auf die Fresse Rennfahren vermittelt. Aber das finde ich geil. Also es ist wirklich technisch total gut, macht Spaß zu spielen und hat mich abgeholt und wir machen diese Multiplayer-Rennen tatsächlich Laune. Ich spiel's derzeit immer mit meinem Neffen. Der ist da besser als ich tatsächlich, was ich natürlich scheiße finde. Aber es macht Spaß und ich mag diese Offroad-Stecken. Es ist einfach ein gut gemachtes Arcade-Racing-Game. Also es ist kein Simulator, auch wenn du jetzt Formel 1 Boliden fahren kannst. Es ist irgendwie arcadig so, aber grafisch ist es geil, von der Mechanik ist es gut und es ist einfach ein gutes Rennspiel. Das habe ich nicht erwartet, weil ich dachte, das wird mich überhaupt nicht abholen. Und auf einmal habe ich da 5 Stunden reingezockt, dachte, oh, ich habe bald Bock auf mehr. Du spielst immer so Playlists zu jedem Fahrzeugtypen. Und diese Playlists haben dann verschiedene Rennstrecken, so muss man sich das vorstellen, die auf einer Open-World-Map verteilt sind, so ganz so crewmäßig halt. Und die sind schön abwechslungsreich, die ganzen Autotypen fahren sich gut. Was ich nicht so gerne mag, wenn du in einem Rennen dein Fahrzeug wechseln musst. Das finde ich immer ein bisschen quatschig. Das checke ich immer nicht, warum sie das machen. Also wenn du auf einmal aus einem Jeep zu einem Flugzeug mutierst, so, dann denke ich mal, was soll denn das?
Hört sich eigentlich ein bisschen cooler an.
Ja, ist auch ein bisschen cool, aber auch cooler ist es auch, wenn du nur in einem Flugzeug bist.
Das wollte ich gerade fragen, weil das war doch beim ersten Teil so ein bisschen der USP, als die ersten Trailer kamen, war das doch das Ding, dass du irgendwie im Auto fährst, dann wird da ein Boot draus und dann fliegst du damit und ich dachte so, boah, okay, das ist ja richtig cool. Aber wenn ich das nicht krieg, dann kann das ja nichts sein.
Ja, du hast eigentlich recht, eigentlich bin ich genau die Zielgruppe dafür. Hör ich auch gerade, wie du davon berichtest, denke ich so, Moment, das ist ja eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, warum es mir nicht so getaugt hat. Okay. Ich glaube, weil ich dann doch zu sehr True-Rennfahrer bin im Herzen.
Das hat man gemerkt, wie du Lamborghini ausgesprochen hast.
Eigentlich wollte ich Lamborghini sagen, weißt du, so wie Zucchini. Das Gemüse, was man essen kann. Aber nee, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie rausgeholt. Ich mag es dann doch eher, wenn du einem Fahrzeug treu bleibst für das Rennen. Mhm. Was sie auch drin haben, sind so Dragster-Rennen, dass du einfach nur
verkleidet?
Ja, genau. Dass du einfach so Drag-Queen-mäßig abgehen musst. Nein, du musst einfach nur kuppeln und möglichst schnell beschleunigen. Das ist ein sehr kurzes Happening, sage ich mal. Haben sie aber auch mit drin und irgendwie insgesamt für Motorsportfreunde ist alles drin, was du dir vorstellen kannst. Warum? Das war jetzt keine Antwort darauf, warum mir das nicht gefällt. Keine Ahnung, ich glaube, ist ein persönliches Ding. Aber ich mag das nicht so gerne, wenn du erst mit dem Jeep fährst und dann musst du auf einmal fliegen. Keine Ahnung, warum. Finde ich irgendwie Quatsch.
Andreas, ich weiß, dass du hier und da dem motorisierten Sport nicht abgeneigt bist.
Hey.
Ja, das stimmt. Ich frage mich aber noch so ein bisschen, was der USP ist. Also geht das eher in die Richtung von einem Grid? Geht es in die Richtung von einem Need for Speed, was ja auch so in den letzten Teilen so
eine Open World
hatte, oder ein Forza, oder wo sind wir? Also gibt's irgendwie so einen Selling Point, wo man sagt, das macht das Spiel, was andere Spiele nicht haben, oder?
Darauf anknüpfend, was man gesehen hat, ich hätte das mit meinen Laienaugen, hätte ich das auch mit Forza Horizon irgendwie verwechseln können.
Ja.
Mhm. Also du hast da eine festivalartige Open World, I don't know, es sah zumindest so aus, dass du halt verschiedene Aktivitäten hast. Hier hast du halt nochmal die Mechanik, dass du halt on the fly deine Vehikel wechseln kannst.
Ja.
Warum macht dich das an, Michael?
Also das On-the-Fly-Wechseln finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ich damit schneller zu gewissen Wegpunkten komme, wo dann das nächste Rennen abgeht. Also du bist manchmal tatsächlich auf dem Wasserweg schneller an dem nächsten Zielpunkt als mit einem Auto. Wenn du irgendwann das Flugzeug hast, ist eh alles egal. Dann springst du quasi aus deinem Flugzeug, mutierst in der Luft zum Auto und flatscht dann so auf den Boden und bist da und startest das Rennen. Also es ist quatschig. Warum mache ich mich das an? Ich glaube, weil es macht einfach Spaß, weil es so schnell ist. Es ist einfach ein sauschnelles Spiel. Also du brauchst einfach gute Reflexe und das habe ich, wie du weißt, Ilias.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Hier, da habe ich ein Glas gefangen. Und ich weiß nicht, ist einfach gut. Du hättest auch andere Autospiele nennen können. Grid hat mir nicht so sehr gefallen, muss ich dir ehrlich sagen. Das hat mich nicht abgeholt. Das waren für mich nicht das Action-Game, was ich mir irgendwie von so einem Arcade-Racer gewünscht hätte, ehrlich gesagt. Und das hat Motorfest schon. Und außerdem sind die verschiedenen Fahrzeugtypen so unterschiedlich, dass es Bock macht. So. Mhm. Also du hast wirklich alles dabei. Und selbst ein Formel-1-Flitzer macht Spaß zu fahren. Auch wenn du natürlich, wenn jetzt irgendwie F1-23 fährst oder so, also irgendwie ein Simulator, macht's natürlich für Formel-1-Fans mehr Spaß, aber es ist gut abgebildet. Mhm. So. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein gutes Spiel für Rennfreunde, absolut.
The Crew,
Motorfest.
The Crew Motorfest gibt es für alle Plattformen.
Was kostet das, Elias?
Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das schön mindestens 60 Euro kosten wird.
Lasst euch schenken, Leute. Wirklich. Kommt, guckt den Quellekatalog.
Ist das was für den Vater?
Das ist was für den Vater. Das ist was für den Vater und für den Onkel. Ganz besonders auch für den Onkel. Für den unangenehmen Onkel. Weißt du, der erst cool war, aber dann auf Familienfesten ab 2, 3 Pilsetten wird er ein bisschen unangenehm. Für den ist es was, Leute.
Uiuiui.
Den habt ihr alle in der Familie, erzählt mir nichts.
Ich guck mir hier gerade den Preis auf der PlayStation an und da zahlt so schön 80 Euro für die Nummer.
Ja, das ist ein bisschen hoch.
Krass.
Also da muss ich schon sagen, das ist ein bisschen hoch.
Und hier bei Ubisoft direkt kostet das statt 69,99 gerade 55 Euro und es gibt eine kostenlose Demo. Naja, ich würde jetzt vielleicht
das geht.
Nicht das mit zum Vollpreis mir holen. Ich glaube, das ist auch deine.
Das ist auch meine These. Es ist im Kern immer noch ein Rennspiel, was das Rad nicht neu erfindet, sondern es gibt's alles schon, hat man alles schon gesehen, aber es ist halt gut gemacht. Und wie gesagt, meine Herangehensweise war sehr unbedacht. Und ich habe nicht wirklich was erwartet und vielleicht ist es eine ganz schöne Sache, wenn man so ein Spiel rangeht, aber so kauft man sich ja kein Spiel. Du gibst ja kein Geld aus, um zu sagen, naja, wahrscheinlich ist es scheiße. So, das ist machst du ja nicht. Du willst ja eine Empfehlung haben.
Piranha Bytes Fans würden
widersprechen. Ja, gut. Aber gut, das bin ich natürlich im Herzen immer noch. Das ist klar. Ja. Aber es ist einfach ein solides
Spaß, liebe gutes, natürlich Elex, sorry.
Ja. Björn, Shoutout, ist natürlich ein solides Rennspiel, deswegen hat's mir Bock gemacht. Ja.
Das hole ich mir schön in 2 Jahren PlayStation Plus Essential. Wird das schön in die Bibliothek hinzugefügt.
Motorfest.
Das ist natürlich auch kein Shaming. Also wenn man Lust auf The Crew Motorfest hat, dann kann man sich natürlich das auch im Fullpreis holen. Aber ist dann natürlich dann letztlich eure Entscheidung.
Ey, du hast Nitro übrigens. Das wollte ich nochmal sagen. Du hast Nitro. Ja. Lädt sich auf mit der Zeit. Ist nicht. Du kannst es dann taktisch einsetzen. Wann lädst du Nitro ein?
Taktisch musst du auf jeden Fall auch bei dem nächsten Spiel sein, das Andreas mitgebracht hat. Oh. Und zwar nennt sich das Hitman World of Assassination. Vielleicht nicht das aktuellste Spiel, aber nicht minder interessant. Andreas, du musst mich kurz aufklären, das ist die Trilogie, oder?
Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Das ist schon die erste Verwirrung, denn du sagst es richtig, Hitman 3 kam 2021 raus als Ende dieser Hitman-Trilogie. Der erste Teil ja 2016 noch episodisch released. Dann kam der zweite Teil, ich glaube 19 oder 18. Hitman 2, da war das schon nicht mehr episodisch, aber du hattest nach wie vor diese 5, 6 Schauplätze, wo du ja eine Stealth-Mission auch in einer halben Stunde locker durchspielen kannst. Es lebt aber natürlich davon, diese Mission immer und immer wieder zu spielen, andere Kills zu machen, Signature-Kills auszulösen. Also für jedes Attentatsziel gibt's immer so gewisse Gelegenheiten, die du erst schaffen musst in der Welt und dann kriegst du halt besondere Kills. Eine meiner Lieblingssachen war irgendwie im zweiten Teil, weil wir gerade da waren, hast du so eine Art Rennen, Autorennen an der Strecke und du hast irgendwie eine Fahrerin, die du ausschalten musst und einen Typ, der quasi, ich glaube, ihr Vater sogar war und so ein Motorkonzern gehört und du kannst einen Doppelkill schaffen, indem du auf einem Dach eine Antennenschüssel manipulierst, die der Typ sich dann anguckt, während die Frau fährt und du kannst ihn in dem Moment runterstürzen, sodass die Tochter ihn überfährt und dann einen Unfall baut.
Das ist ja fantastisch.
Ich glaube, es ist nicht die Tochter, aber zumindest das zweite Attentatziel. Und von solchen Momenten lebt das Spiel, wenn du Leute irgendwie auch in ein Auto setzt und dann geht der Strom an und so weiter. So. Das Problem mit Hitman war allerdings, wie gesagt, Hitman 3 dann 21 rausgekommen, dass sie eine ganz komische Release-Strategie hatten. Du hast die erste Season war episodisch, dann gab's aber noch eine DLC-Kampagne, zusätzliche Missionen, die alle peu à peu kamen. Dann kam der zweite Teil raus, dann haben sie so eine Art Access Pack gemacht, dass du quasi die zweite, die erste Mission von Hitman 2 anspielen konntest. Dann gab es noch eine Game of the Year Edition, wo du innerhalb der Mechanik von Hitman 2 alle aus dem ersten Teil spielen konntest. Mhm. Dann hattest du noch so einen Zusatzpack, noch DLCs. Niemand wusste, was kaufe. Mhm. Also ganz komische Access Packs und so weiter. Und jetzt haben sie dann irgendwann schon nach dem Release von Hitman 3 gesagt, so, damit ist jetzt Schluss. Wir nennen das Hitman World of Assassination. Mhm. Das heißt, alle Besitzer vom dritten Teil kriegen halt Zugang zum ersten Teil und zum zweiten Teil. Und dann gibt's noch so ein DLC-Pack. Und das DLC-Pack bewirkt, dass du alle Bonus-Missionen aus Teil 2 und Teil 3 kriegst. So, diese zwei Sachen gibt's. Alle anderen Sachen wurden aus dem Store auch entfernt. Mhm. Also es gibt nur noch diese zwei Produkte. bisschen für mich doof, weil ich hatte von Hitman 2 alle DLCs gekauft und kann die jetzt nicht mehr accessen.
Ah, shit. Okay.
Dafür habe ich von Hitman 1 nicht die Game of the Year Edition. Die habe ich jetzt aber und kann die Kampagne spielen, die ich eigentlich nicht hatte. Egal. Was sie aber jetzt mit World of Assassination zusätzlich zu Hitman 3 und einer neuen Kampagne damit verbunden zugefügt haben, ist ein Gamechanger aus meiner Sicht. Das ist dieser Freelancer-Modus, den es jetzt aber auch schon ein halbes Jahr, glaube ich, gibt. Und das ist eigentlich eine Roguelike-Version von Hitman. Oh. Das heißt, du hast diese ganzen Schauplätze aus drei Seasons Hitman sozusagen, aus drei Spielen Hitman und kriegst aus deinem Verschlupf, aus deinem Unterschlupf heraus, aus deinem Versteck heraus, da sehen wir es auch genau, die Aufgabe, Syndikat zu stellen. Diese Syndikatsverbrecher, die verstecken sich aber. Um das Ziel zu finden, musst du erst zwei kleine Missionen erfüllen im Rahmen dieser Kampagne. Um dann an das Attentatsziel in der dritten Mission zu kommen. Da kriegst du aber nur so Hinweise, wie der aussieht, was der für Habits hat, ob der vielleicht raucht, ob der irgendwie einen Hut trägt und so weiter. Das heißt, es ist so ein bisschen wie, wer bin ich quasi? Und du findest dann immer so Leute, die so ähnlich aussehen und musst dann checken, geht der jetzt wirklich einer rauchen?
Ja, ja.
Hat der jetzt wirklich ein geheimes Meeting irgendwo?
Ja. Das hört sich Hammer an.
Das hört sich richtig Hammer. Gut an und ist eigentlich ein komplett neues Spiel, wenn man so will, mit Basis dieser ganzen Standorte. Und das Ding ist halt, Roguelike typisch, wenn du Waffen, die du in einem Level freischaltest und die mitnimmst auf eine Mission und du diese Mission scheitert,
dann ist das weg.
Sind die Waffen weg.
Ja?
Dann kannst du kannst einmal scheitern, dann sind quasi innerhalb dieser kleinen Kampagne, was mal zwei Missionen sind, mal drei, mal vier, mal fünf, kannst du noch einmal einen neuen Try versuchen, dann sind halt nur die neuen Gebiete, in die du kommst, schon alarmiert. Das heißt, da sind dann mehr Guards und so weiter und mehr, es wird dir halt schwerer fallen, dich den Attentatszielen zu nähern. Und wenn du es dann aber ein zweites Mal nicht schaffst oder bei dem Syndikatsboss scheiterst, sind die Sachen weg.
Hammer.
Die du gehabt hast. Das heißt, du musst immer ein bisschen abwägen, in dem Level kriege ich neue Sachen. Nehme ich die jetzt mit auf die neue Mission oder save ich die für später? Du kannst auch sehr viel Metagaming machen und planen. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt diese drei Missionen. In der einen brauche ich irgendwie Sprengstoff, habe ich aber nicht im Inventar. In einem anderen Level gibt's aber einen Händler, der Sprengstoff verkauft. Okay. Das heißt, ich nehme das da mit, schieb das in meinen Unterschlupf und nehme das für die Mission mit. Und es wechselt alles, was du bei Hitman in den regulären Spielen machst, nämlich möglichst ruhig sein, unauffällig. Du versuchst ja immer so dieses Silent Assassin-Ding zu machen, dass du möglichst unentdeckt langläufst, ist im Freelancer-Modus komplett das Gegenteil. Weil da kannst du laut sein, du wirst belohnt, wenn du mal mit Sprengstoff drei, vier Leute killst, wo du im anderen Modus komplett bestraft wirst. Und es zwingt dich komplett anders zu denken und zu handeln. Es passiert viel häufiger, dass du irgendwie 7, 8 Leute niederballerst, weil du halt auch weißt, A, gibt es nicht so viel Punktabzug, B, hast du auch nur einen Versuch, du kannst nämlich nicht speichern. Und laden.
Das finde ich stark.
Und das ist bei dem normalen Modus, speicherst und lädst du schnell.
Das würde ich schon gerne mal testen. Das hört sich gut an.
Ich habe da richtig Bock drauf. Ja.
Also es ist jetzt halt durch diese Umstellung, durch World of Assassination, ist es der beste Zeitpunkt, da einzusteigen. Weil vorher war dieses Release-Muster so weird und verwirrend, dass du nie wusstest, was habe ich für Inhalte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit zu starten. Und die haben gerade, deswegen habe ich es auch nochmal mitgebracht, 25 Jahre IOI, also die Publisher. Das heißt, es gibt auch so ein paar Zusatzinhalte. Genau.
Cool.
Ja, das ist super, super cooler Modus, um irgendwie mit alten Gewohnheiten auch aufzuräumen.
Ich habe da so Bock drauf. Ich erinnere mich, alles spricht mich an. Das Problem ist nur, dass als es rausgekommen ist, ich glaube Hitman 1, ich glaube das Tutorial-Level war auf so einer Yacht.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Und das, ich bin da, keine Ahnung warum, vielleicht habe ich mich einfach dumm angestellt, aber ich bin da so oft gestorben oder es hat nicht funktioniert, dass ich am Ende halt komplett die Lust verloren habe, was ich super schade fand, weil ich glaube, wir reden nicht das erste Mal darüber auch.
Mhm.
Und das ist, gerade auf YouTube gibt es Leute, die so geile, witzige Sachen damit machen. Du kannst so viel absurden Bullshit in diesem Spiel fabrizieren. dass mir das sehr große Freude macht, dass du das jetzt nochmal mitgebracht hast und mir das ins Gedächtnis gerufen hast. Ja. Ich werde mir das nochmal anschauen.
Du hättest direkt nach dieser Yachtmission, wäre die erste richtige Mission in Paris gewesen, was so eine Modenschau war, die wirklich eine richtig tolle Location ist. Also allein da kannst du irgendwie Scheinwerferlose machen, dann fallen die auf die Models. Du kannst dich irgendwie als Schminkdude verkleiden. Also das ist richtig, hat richtig tolle Schauplätze. Und ich habe da bestimmt im Hitman 2 auch 80, 90 Stunden, weil du halt immer wieder diese Mission und dann siehst du irgendwie nur so eine geschwärzte Meisterleistung. Das sind immer so Sachen, die du im Level finden kannst und denkst, was muss ich denn da machen? Ah, okay. Ich hatte jetzt im dritten Teil, nur um mal so eine Sache zu nennen, ist die erste Mission Dubai, was eine richtig coole Location ist, so Burj Khalifa, Parodie quasi, so ein riesen Wolkenkratzer. Und dann gab's so eine geschwärzte und da ist so ein Typ auf einer Bananenschale. Ich dachte so, okay, wenn du quasi einen Alarm auslöst in dem Hochhaus, springen die Attentatsziele mit Fallschirmen vom Hochhaus und bringen sich in Sicherheit.
Nice.
Zum einen kannst du, was auch richtig geil war, stand ich dann irgendwann unter einer Brüstung runter und die springen an mir vorbei und ich baller sie ab.
Ja, nice.
Was halt fucking nice ist.
Ja,
und dann habe ich das mit der Banane gesehen und dann habe ich auch wieder diesen Alarm ausgelöst und habe so eine Bananenschale wirklich auf die Mitte von diesem Absprungfeld gelegt. Sodass der erste springt dann, den musste ich dann noch erschießen. Und der zweite rutscht dann aus und fällt den Wolkenkratz.
Ja, das ist ja geil.
Das ist halt, das sind die Momente, wo du denkst, okay, das macht halt mega viel Spaß.
Ja.
Dann den Weg dahin, um alles so einzufädeln, dass das genau passiert. Und es ist ein Spiel, was halt sich nicht so ernst nimmt. Also es kokettiert viel damit, geil, dass auch alles
eigentlich
geckig ist.
Eigentlich mein Game.
Ja.
Was kostet's?
Also ich habe es hier direkt auch mal aufgemacht, in weiser Voraussicht.
Ja.
Wie Andreas gerade erwähnt hat, gibt es einen Sale, zumindest hier auf der PlayStation sehe ich gerade, statt 69 kostet es 34,99 und es gibt ein Free Starter Pack. Also man kann da wahrscheinlich einfach rein und zumindest ein paar Level spielen. Gab es mal auf jeden Fall im Game Pass. Ich weiß aber nicht, ob das immer noch der Fall ist. Auf dem PC sowieso. Cocoon übrigens auch im Game Pass, wenn man sich das anschauen möchte. Hitman World of Assassination. Geil. Vielen Dank, dass du es mitgebracht hast.
Ja, mega, danke.
Ich hätte jetzt tatsächlich direkt die Überleitung machen wollen zu Baldur's Gate, weil ja die Möglichkeiten so unterschiedlich sind und Kogi das mitgebracht hat. Aber
die Zeit, ne?
Ja, leider.
Ich möchte einfach nur sagen, spielt dieses Spiel. Alles ist möglich. Larian Studios, ihr habt meinen kompletten Respekt. Das ist einfach nur unglaublich, was du in diesem Spiel machen kannst.
Scheiße, der Typ ist nur Doku in einem Jahr.
Ja,
ich wollte gerade sagen.
Nee, wirklich. Jetzt kommt schon der Trailer. Nein, wirklich, du kannst so lieb spielen, wie du willst. Du kannst, es gibt eine Situation, da brauchst du mit einem Boss gar nicht kämpfen, weil du kannst ihn zu Tode quatschen. Du kannst aber auch der gemeinste Badass-Motherfucker sein und ein Dark Urge spielen, was ich mache, was ich einfach total geil finde. Ich bringe einfach alle um. Und in anderen Spielen wäre es nicht möglich, weil das Spiel wäre einfach dann Game Over, weil du hast keine Optionen mehr, Dialoge mehr. Aber bei Baldur's Gate 3 ist es anders. Du hast Möglichkeiten, dass es weitergeht. Das Spiel hat es vorgesehen. Und ich find's einfach killer. Dieses Spiel erzählt so wunderschön. Wir haben es ja schon auf dem Sender einmal gezockt, mit Dennis Richkarski damals noch und Steffen und Budi und mir in der Viererkonstellation. Das war Early Access. Und jetzt ist es draußen und es hat sich eine Menge noch getan. Und das ist eines der Rollenspiele, wo ich gedacht habe, wow, das ist möglich mittlerweile in Videospielen, weil du einfach so kleinteilig irgendwas greifen kannst. Auch wie du es jetzt eben von Hitman beschrieben hast. Ich finde, der Vergleich ist tatsächlich gut. Du kommst in ein Areal, siehst dann Kronleuchter, irgendwie, wo Feuer drauf ist. Okay, hier sind Gegner, die sind aber noch nicht dort. Ich werde jetzt erstmal unter diesem Kronleuchter alles mit Öl beschmieren oder mit Fett beschmieren. Dann hole ich meinen Bardencharakter, trommel ein bisschen, dann kommen die Leute an und sagen, hey, du trommelst ja schön, da kannst du wirklich in dem Spiel oder Gitarre spielen oder was auch immer. Und dann kommt der andere Char, du spielst ja immer so Viererteams, haut dann irgendwie einen Feuerpfeil gegen den Kronleuchter und alle brennen. Und das ist stellvertretend für ganz viele Situationen in dem Spiel und du musst nicht den Weg wählen, wie ich es genau mache, gerade dass ich ganz düster und gemein spiele. Aber dass es eben geht, finde ich so abnormal geil. Das ist wirklich sowas von befriedigend, weil es natürlich auch schön ist, endlich mal den Psychopathen rauszulassen.
Ne? Das machst du oft, hast du schon mal im Game Talk gesagt, dass du immer diese
böse
Sache
spielst. Ja, weil ich spüre, also ich würde mich als immer noch als netten Menschen bezeichnen. Noch immer, auch nachdem mich Videospiele natürlich sehr verdorben haben, ja.
Ja.
Aber ich finde es einfach so schön, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und in diesem Spiel hat es mich dann so geflasht, dass du musst immer deinen Tag beenden, damit sich deine Zauberplätze regenerieren. Du kannst also nicht ohne Ende zaubern, weil das geht ja auf den Kopf, ist ja klar. Also musst mal pennen. Und in der Nacht kam dann ein kleiner Goblin zu mir, ein Dämonenhelfer, und hat mich einfach in meinen Gräueltaten bestärkt und ist richtig abgefeiert. Und so
cool.
Das passiert halt in einer Tour, und denkst dann, Moment, wirklich, das ist möglich, wie ich gerade spiele? Das wollt ihr so?
Krass.
Das ist halt geil. So. Das hat mich richtig mitgenommen.
Das sehe ich dich auch voll. Das ist doch voll Absolut. Dein Ding. Also das ist auch rundenbasiert.
Ja, zumal die PS5-Version ja auch richtig rockt.
Ja.
Und richtig gut ist. Und ich wollte gerade fragen, wie spielst du mit Gamepad?
Ja, nee, ich spiele auf dem PC mit Maus und Tastatur.
Weil du ja mit Gamepad noch mal näher rein kannst, ja, in die ganze Welt. Und da habe ich natürlich so Lust drauf. Doch, auf jeden Fall ist auf der Liste. Ja.
Grafisch
die Liste
auch
wird immer länger.
Mega gut. Es sind 3 Kapitel. Ich sag nur so viel, der zweite Akt, ja, der ist richtig, das nimmt dich richtig mit. Also das ist richtig, also das ist wirklich krass, überragend. Bitte spiel das.
Ja, so. Erstmal muss ich noch Mirage.
Ja, du hast noch deine Hausaufgaben, aber ihr vielleicht solltet es tun. Ich weiß nicht preislich, wo liegen wir da? Wahrscheinlich bei 60 Euro, ich weiß nicht genau. Aber das Spiel ist wirklich jeden Cent wert, wirklich. Das ist auch sehr lang, ein sehr langes Spiel.
Ja, wie viele Stunden hast du jetzt schon?
Ich weiß nicht, 50 Stunden oder so, bin halt in Akt 2, also es dauert ewig, dieses Spiel.
Also mindestens dreistellig, wenn
ja,
das
ja, läuft. Ja, ja, eben, ja.
Ja, ja, ja. Genau. Kannst sehr viel entdecken, sehr viel skillen. Und du kannst auch Sex haben, Andreas.
Aber zurück zum Spiel.
Ja. Nee, die Zeit ist rum. Tut mir leid.
60 Euro für den PC und 70, ein bisschen günstiger als einige andere Spiele, wie The Crew zum Beispiel auf der PlayStation, auf der PS5. Und
ja, wenn ich den Vergleich gerade höre, muss ich sagen, holt euch lieber Baldur's Gate. Ich ganz ehrlich, The Crew ist ein geiles Rennspiel, aber wenn ihr ein bisschen Geld zur Seite legt, dann holt euch lieber Baldur's Gate. So, wollte ich nur mal kurz sagen.
Auf der Xbox dauert das noch ein wenig. Da wurde schon angekündigt, dass das in den nächsten Monaten erscheint. Wir haben hier relativ viele über das Gate gesprochen. Deswegen hier nochmal nur ein kurzer Einschub. Ich werde es definitiv auch spielen auf der PlayStation.
Mhm.
Aber erst, keine Ahnung, im Winter oder so. Wirklich so in Weihnachtsferien,
ja,
nichts mehr los ist und du dich halt wirklich auf sowas einlassen kannst, wenn überhaupt. Bis dahin muss ich Zelda durchspielen. Naja, wie dem auch sei, das war's tatsächlich mit dieser Sendung. Leute, es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Geiler Typ.
Das war sehr schön. So eine schöne, ja, Sendung. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Du auch, ey, wirklich.
Danke,
du auch. Richtig überrascht nochmal.
So, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Schreibt unten gerne in die Kommentare, wie gesagt, eure Meinung zu Cyberpunk, Phantom Liberty. Guckt euch die ARD-Doku mit Michael Krogmann an. Und wenn ihr schon dabei seid, gebt in dieser Sendung gerne einen Like, kommentiert und sagt euren Freunden, wie toll Krogi und Andreas.
Und Ilias, ganz wichtig.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.